Als Mutter und Hausfrau kriegst du keine Bestätigung. Dein Körper spricht mit dir permanent. Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt nicht reagiere und wenn ich jetzt nicht in mich gehe, dann werde ich unter die Erde gehen. Du musst in deiner Persönlichkeit leben.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei Christina Mathesius, Female Midlife Coach, Bestseller-Autorin und Speakerin in ihrem schönen Zuhause in Zürich. Hallo, liebe Christina.
Hallo, Tanja. Ich freue mich, dass du bei mir zu Hause bist.
Du bist 1969 in Heidelberg geboren, Sternzeichen Fische, so wie ich. Von deinem 4. bis zu deinem 11. Lebensjahr hast du mit deinen Eltern und deinen 3 jüngeren Geschwistern in Schönbrunn im Odenwald gelebt, wo deine Eltern eine Art Ferienhaus hatten und ihnen viel daran lag, dass ihre 4 Kinder auf dem Land mit Pferden aufwachsen konnten. 1980, als du 11 Jahre alt warst, wurde dein Vater, der in der Politik arbeitete, Bürgermeister von Wertheim und ihr musstet wieder umziehen. Du warst ein sehr verträumtes Kind, deine Versetzung leider ein bisschen gefährdet, zumindest des Öfteren. Und deine Eltern haben sich dann entschieden, dich wieder zurück nach Schönbrunn auf die Schule zu schicken, weil sie irgendwie der Meinung waren, dass das ein bisschen einfacher dort für dich war. Dort bliebst du für ein Jahr unter der Woche bei Freunden der Familie. Deine Eltern und Geschwister pendelten und kamen jedes Wochenende dorthin zurück. So konntest du sie wenigstens an diesen beiden Tagen um dich haben. Da deine schulischen Leistungen dennoch nicht besser wurden, kamst du 1984, also mit 14, in das renommierte Elite-Internat Schloss Salem. Fühltest du dich von deinen Eltern da so ein bisschen abgeschoben oder war das eher eine große Befreiung für dich?
Das ist übrigens ganz interessant, wie du gerade meinen Lebenslauf gemacht hast. Nein, das stimmt gar nicht. Ich war gar nicht immer schlecht in der Schule. Ich war zum Beispiel in der Grundschule ganz gut. Und dann sind wir aber nach Wertheim gezogen und das war für mich so ein Umbruch im Leben. Ich war so aus meinem, ja, so gesicherten, schönen Zuhause auf dem Land. Ich war immer viel mit den Bauern unterwegs und hab so das Landleben auch genossen, auch diese Freiheit auf den Feldern und so unterwegs zu sein. Ich war also fast, wenn ich nachmittags, so nach der Schule, war ich ganz viel auch bei mit den Bauernfamilien unterwegs auf den Feldern. Und als wir dann nach Wertheim gezogen sind und mein Vater dann Bürgermeister wurde, das war schon so ein bisschen, da musste ich dann auch so eine Rolle gerecht werden. Also ich war halt die älteste Tochter und ich musste funktionieren. Und dieser Schulwechsel war für mich alles andere als leicht. Und dann war tatsächlich meine Versetzung gefährdet. Und du musst dir das vorstellen, vor 30, 40, wie lange ist das jetzt her? 50? Also 40 Jahre ist das jetzt schon her. Mein Gott, da sah die Welt bei uns natürlich noch ganz anders aus. Und das war auch so, nicht so wie heute, dass du Internet hast und wir alle viel unterwegs sind und international, sondern das Leben, das konzentrierte sich noch viel, viel mehr auf den Ort und auf die Menschen in einer Stadt. Und wenn du halt die Tochter vom Bürgermeister warst, da bist du halt schon irgendwo in der Schule, hattest du eine Sonderrolle irgendwo auch. Und zwar nicht nur im positiven Sinne, weil man erwartete natürlich auch von dir, dass du die Leistung bringst. Und das ist mir damals echt schwer gefallen, weil ich auch, das weißt du selber, wenn du hast nicht nur den Schulwechsel von der Grundschule ins Gymnasium, sondern du bist dann auch noch an einem anderen Ort. Und mit diesem Druck, und das war für mich einfach, das war für mich sehr schwierig. Und dann war tatsächlich meine Versetzung gefährdet. Und dann haben meine Eltern sich halt überlegt, hey, was machen wir mit ihr? Die ist da so unglücklich. Und dann lassen wir sie eben wieder zurück. Und dann habe ich ein Jahr bei einer Familie gelebt in Schönbrunn tatsächlich. Die Frau, die hat für uns regelmäßig auch gekocht zu Hause. Und da war ich dann das Jahr und bin wieder in meine alte Klasse gegangen, zu meinen alten Klassenkameraden. Und das war nämlich ganz interessant. Ich sollte eigentlich die Klasse wiederholen, bin aber dann ins nächste Schuljahr und war auf Knopfdruck wieder gut in der Schule. Mhm. Das war total faszinierend. Und das ist auch so, wo du eben sehen kannst, dass Schulleistung auch viel mit der Seele von dem Kind zu tun hat. Und ich war da einfach glücklich und habe das dann gemacht. Ein Jahr später wurde mein Vater dann zum Landrat im Neckar-Odenwald-Kreis gewählt und dann ist die ganze Familie wieder zurückgekommen. Und ja, ich bin 84 dann ins Internat, was ich aber unbedingt wollte. Und
also es war deine Idee?
Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt von meinen Eltern die Idee war oder ob das meine Idee war, aber ich war schon so eine Hani- und Nani-Leserin, ja, das stimmt.
Oh ja, das habe ich auch gelesen.
Und ich war da ganz angetan, als es dann hieß, ja, Christina, wie wäre das denn, wenn du ins Internat gehst? Wahrscheinlich kam das auch daher, weil meine Eltern beide selber auch im Internat waren.
Also es war gar nicht die schlechte Schulleistung.
Nee, in Salem war das sogar so. Ich war zu der Zeit gar nicht mal so gut wieder in der Schule, weil bei mir war das immer so wellenweise. Ich konnte unglaublich gut in der Schule sein, aber ich konnte auch echt andersrum. Dann ging es nämlich darum, dass ich nach Salem und da wollte ich unbedingt hin. Ich wollte unbedingt auf die Schule. Ich habe mir den Tag angeguckt mit meinen Eltern. Oh, und ich war so fasziniert. Die ganzen Schüler, die waren so freundlich, haben dir die Tür aufgehalten, haben sich mit dir unterhalten, wenn du dann da so als Neuer dann mit den Eltern, klar, ne, durchgehst. Und ich wollte da unbedingt hin und habe gedacht, boah, das ist echt cool, wenn da so viele sind und die da so eine coole Stimmung haben. Und dann hat der Schulleiter damals zu mir gesagt, Christina, wenn du zu uns kommen willst, musst du in allen Fächern 2 haben. Da musste ich ordentlich schuften, aber das habe ich dann gemacht. Ich habe dann echt geschuftet und bin dann auf die Schule zur Versetzung mit 2 in allen Fächern und das war schon cool.
Da wäre ich jetzt im Internat Salem, sozusagen hätte ich Ihnen Unrecht getan, weil ich dachte immer so, das Internat ist auch manchmal so die Lösung, wenn Eltern sozusagen, die ein bisschen über finanzielle Mittel verfügen, ihre Kinder woanders nicht mehr durchkriegen, dass man sie dann halt aufs Internat tut und da werden 500 Augen zugedrückt. Es ist ja interessant, dass du das, doch eine Leistung bringen
das
musstest.
Das ist tatsächlich bei Salem anders gewesen, auch wenn da zu meiner Zeit damals, wenn du sitzen geblieben bist, dann hieß es eigentlich, du musst gehen. Also die haben schon, es gab Einzelne, die dann schon wiederholt haben aus diversen Gründen. Ich denke, die haben sich das dann auch angeguckt. Aber die haben schon einen entsprechenden Leistungsdruck auf der Schule gehabt. Das war so.
Aber wie war es denn dann dort? War das so toll, wie du dachtest?
Nein, es ist ja häufig so, wenn du es dir von außen anguckst und dann in die Mitte reinkommst und dann dabei bist, ist es natürlich das Leben ein bisschen anders. Für mich war es tatsächlich eine sehr, sehr harte Zeit. Aber ich habe unglaublich viel gelernt.
Warum hart?
Diese Zeit hat mich geprägt für mein ganzes Leben. Ja, warum hart? Hart ist, ich bin eigentlich, glaube ich, schon ein introvertierter Mensch. Ich war auch ein schüchternes Kind und natürlich waren, du weißt das, wenn du in der Pubertät da hingehst, ich war 14, das ist natürlich unter Gleichaltrigen nicht immer alles so nett und freundlich und so, wie man sich das vorstellt, sondern das ist auch ein entsprechender Druck und Klicken und ich war eher so, ich war nicht so als Typ, wow, hier komme ich und jetzt ist Party angesagt, sondern ich war eher so ein Mädchen, was sich das halt von außen angeguckt hat und eher schüchtern war. Und für mich war es eher so, dass man, ja, ich war nicht mittendrin und habe mir das eher so von außen angeguckt und das war nicht immer leicht für mich.
Mhm. Also gerade in der Pubertät möchte man ja gerne so begehrt, gemocht, geliebt werden. Da gab es ja auch die Jungs. Du hast vielleicht auch deine erste Liebe dort erlebt. Aber mochtest du dich selber nicht? Oder was war der Grund für das Gefühl? Weil schüchtern ist ja eine Sache, aber man kann ja auch schnell aus der Schüchternheit entlassen werden, wenn die anderen immer applaudieren.
Lass mich mal kurz nachdenken. Ich glaube, dass ich ein Kind war oder ein Mensch, auch ganz lange, der immer sehr hohe Erwartungen an sich hatte, der sich auch immer sehr gut unter Druck gesetzt hat, ich bin, glaube ich, auch sehr ehrgeizig. Zumindest sagt es mein Mann immer. Und das war damals da auch so. Und wie soll ich?
Da fühltest du dich schön zum Beispiel?
Nee, damals nicht. Ich meine, ich war so ein richtiges, ja, ich hatte auch zu der Zeit tatsächlich auch mit Akne zu kämpfen. Also ich sehe nicht so aus, wie ich heute aussehe, sah ich damals nicht. Ich hatte da echt mit zu kämpfen und ich war auch ein sehr, ja, ich war auch schon kritisch. Ich war mir gegenüber schon ein kritischer Mensch. Also ich musste lernen, mich zu mögen und das war erst viel, viel später.
Ja, weil das ist ja etwas, was dann oft die anderen auch spüren. Ja, also ist der Mensch da jetzt sehr von sich überzeugt, findet er sich selber toll, dann ist es vielleicht leichter. Also ich erinnere mich gerade so ein bisschen an mich in dem Alter. Ich habe mich morgens immer, bevor ich in die Schule gegangen bin, im Spiegel angeschaut und fand mich sensationell. Ja, also ich habe mir nachts immer Klamotten genäht, noch abends spät, damit ich am nächsten Tag irgendwie wieder ganz was Dolles anhabe und fand mich toll. Ich kann dir gar nicht so erklären, aber dieses sich nicht in Frage zu stellen, macht natürlich schon auch etwas mit der Ausstrahlung nach
außen.
Ja,
natürlich, aber das hatte ich damals noch überhaupt nicht. Und ich war auch ein bisschen, muss ich sagen, auch ein bisschen eingeschüchtert. Ne? Ich kam da vom Land, aus dem Odenwald aus Schönbrunn, kam dann in dieses große Salem mit diesen ganzen Kindern, die teilweise international unterwegs waren, die auch aus entsprechenden Familien kamen und so. Das hat mich schon damals auch irgendwo eingeschüchtert, in Anführungsstrichen. Ich hatte ein bisschen Pech mit meiner Zimmerkameradin, die aus den USA, aus dem Austausch zurückkam und dann ins Zimmer mit zwei Neuen musste. Mhm. Und ja, ich hatte dann da auch ein bisschen zu kämpfen, auch mit meinen Noten und so. Und es war dann so wirklich, dass wir uns halt nicht verstanden haben. Und ich da auch dann wirklich so, ja, man kann es nicht anders sagen. Es war schon auch Mobbing, würde man heute sagen. Und ich hatte dann schon auch ganz echt starkes Heimweh. Also das muss ich echt sagen.
Aber war dir in der Zeit bewusst gewesen, wie privilegiert du warst, ein solches Internat besuchen zu dürfen? Ich meine nicht nur den finanziellen Aspekt. Heute kostet Schloss Salem fast 4.000 Euro im Monat. Ich weiß nicht, was es früher gekostet hat. Sondern neben dieser Bildung auch das damit einhergehende Netzwerk auf Lebenszeit. Zumindest sagen das, die dort waren. Also war dir das bewusst?
In dem Moment war mir das so nicht bewusst. Mein Gott, ich war 14. Aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass das was Besonderes ist, dass ich auf diese Schule gehen darf. Das ist schon so. Also ich war meinen Eltern auch echt dankbar, dass sie gesagt haben, hey Christina, wenn du dir die Schule aussuchst, dann darfst du dahin. Ich hätte auch woanders hingehen können. Das war mir schon bewusst. Aber ich war damals noch nicht so reif, um das zu greifen zu können. Und die Kontakte, das stimmt. Ich bin ja dann allerdings auch früher von der Schule wieder gegangen, vor dem Abitur. Ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich zum Altsalemer Treffen das erste Mal gegangen bin.
Also Klassentreffen sozusagen oder Schultreffen.
Abiturtreffen. Die haben ja immer alle
zwei. Ach, du bist nie hingegangen?
Nee, ich bin nie hingegangen. Ich war ja auch dadurch, dass ich dann kein Abitur gemacht habe. Ich bin zwar dann später in die Altsalemer Vereinigung eingetreten, weil das ist ja das Spannende. Salemer begegnen sich ja immer wieder im Leben irgendwie. Und viele waren interessanterweise, dann haben die mit meinem Mann auf irgendeine Art zusammengearbeitet später. Und dann haben die immer gesagt, was Christina, du warst in Salem und bist nicht bei den Altsalemer, das geht nicht, du musst da eintreten. Und dann bin ich da auch eingetreten in den Altsalemer Verein, war dann auch schon so bei so Alumni-Veranstaltungen, die nicht in Salem waren. Das war auch immer ganz nett. Aber dieser Weg, dann nach 30 Jahren da wieder hinzugehen, das war für mich ein Megaschritt. Das war für mich nicht leicht, aber es war spannend. Es war sehr spannend, als ich dann nach 30 Jahren dann wieder hingegangen bin. Und das Interessante ist, du hast ja die Menschen von damals so in Erinnerung, wie sie damals waren, wenn du sie nicht wieder siehst. Aber auch diese Menschen haben sich natürlich verändert. Und in Salem war das damals, zu meiner Zeit war das so, es war ja Mitte der 80er Jahre, war so Marken und ich weiß nicht, ob das so war, ein Riesenthema. Und ich selber komme aus einer Familie, da war das, meine Familie ist gebildet, intellektuell, das in so Markenkram, das war für meine Familie, das war nicht wichtig. Ja, genau, suspekt ist eigentlich gut gesagt. Und ja, die hatten schon so eine Clique, die da das Sagen hatte. Und wenn du da nicht drin warst, da hast du halt dann die schlechteren Karten gezogen, sagen wir es mal so. Aber ich habe das damals so empfunden, das muss man auch sagen. Heute als Erwachsene gucke ich dann natürlich anders drauf. Aber das Spannende war dann, zu dem 30-jährigen Treffen zu gehen und die wieder zu treffen. Und heute verstehe ich mich mit vielen von denen auch sehr gut, die mir damals das Leben schwer gemacht haben. Unter anderem auch meine Zimmergenossin damals. Die kam nämlich dann das war ganz lustig. Heute bin ich ja total offen und kenne unheimlich viele Leute, bin auch lustig und ist immer spaßig. Also ich habe auch immer gerne Gäste im Haus und völlig anders als damals. Und als ich da zu diesem Klassentreffen hinkam, haben die mich alle nicht wiedererkannt. Weil ich mich ja nicht nur äußerlich, ich habe mich äußerlich sehr stark verändert. Ich bin ja heute grauhaarig, damals war ich dunkelhaarig. Und natürlich, wenn du 50 bist, siehst du anders aus als mit 14. Und ich kam da hin und die wussten alle nicht, wer ich bin. Das war total lustig. Und dann, als es dann aber gecheckt haben, waren sie sofort, also ich war dann doch irgendwo in Erinnerung geblieben, da kam dann meine damalige Zimmergenossin auf mich zu. Und das Erste, was sie sagte, war, Christina, es tut mir so leid, dass das damals so schief gegangen ist mit uns. Und das fand ich irgendwie, das muss ich sagen, das hat so viel geheilt.
Sehr berührend.
Ja, das war toll. Und heute verstehe ich mich auch wirklich gut mit ihr. Wir sehen uns nicht viel, aber wir verstehen uns gut.
Und warum bist du dann nach 2,5 Jahren wieder nach Hause gegangen, nach Mosbach, wo ja dein Vater der Landrat wurde in der Zwischenzeit? Was war der Grund? Weil du hast ja dann dein Abitur nicht in Salem gemacht.
Jo, meine Versetzung war mal wieder gefährdet, wegen Mathe und Physik.
Ach ja, vorher hast du gesagt, du warst auch mal ganz gut.
Ja, wegen Mathe und Physik, aber das war tatsächlich mit dem Lehrer, das war für mich ein bisschen schwierig. Da war so die eine Hälfte, die war super gut in Mathe und Physik, also in Naturwissenschaften, und die andere Hälfte der Klasse eben nicht. Und ich habe halt das losgezogen für die andere Hälfte. Und das war tatsächlich auch, ich will jetzt nicht, weißt du, 40 Jahre später gibst du nicht einem Lehrer die Schuld oder so. Ich war einfach in Mathe auch nicht gut in den Naturwissenschaften. Mhm. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber um es kurz zu machen, meine Versetzung war gefährdet. Und das ist tatsächlich in Salem so, dass die damals gesagt haben, hey, wenn die Versetzung gefährdet ist, ist es schwierig. Und was noch hinzukam, ich hatte echt Heimweh. Also ich war wirklich, mir ging's da nicht gut. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, die sind in der Zwischenzeit dann von Schönbrunn eben nach Mosbach gezogen. Und dann war so ein Wechsel auch innerhalb der Familie. Und dann haben wir halt die Entscheidung, meine Eltern haben damals die Entscheidung getroffen, okay, wir nehmen dich wieder zurück und du machst dein Abitur dann eben in Mosbach.
Aber mir kommt es so vor, vielleicht bin ich da jetzt ungerecht, als ob deine Eltern dich immer so ein bisschen kurz bevor du in die Patsche gefallen wärst, wieder rausgezogen haben. Also denn du bist ja, wenn ich das richtig sehe, nie sitzen geblieben. Deine Versetzung war nur immer gefährdet. Und dann hat man dich entweder wieder zurück an die frühere Schule oder dann halt vielleicht mal ans Internat und dann wieder runter vom Internat. Würdest du sagen, es wäre ihnen peinlich gewesen, wenn du sitzen geblieben wärst?
Ja, das war damals schon so. Das ist eine andere Zeit gewesen. Das war damals schon so. Für meine Mutter war das schon ein Riesenthema. Das mache ich ihr aber auch nicht zum Vorwurf. Ich habe das tatsächlich, das ist jetzt das erste Mal, dass ich so darüber nachdenke. Ja, sie haben mich aus der Patsche gezogen. Gut gesagt.
Ja, aber vielleicht gar nicht nur, um dir zu helfen, sondern auch, das unterstelle ich jetzt einfach mal, damit es auch sozusagen nicht peinlich ist, ja, dass die Tochter von einem Landrat irgendwie in der Schule versagt und womöglich, das war ja gebe ich dir recht, früher fast so eine Schande, wenn man sitzen geblieben ist.
Das war so, aber das mache ich Ihnen auch nicht zum Vorwurf. Das war tatsächlich so. Also das ist auch sowas, was mich so ein bisschen geprägt hat in meiner Kindheit. Dieser enorme Leistungsdruck. Also ich habe es als echten Leistungsdruck empfunden. Und ich meine, jetzt lachen wir da so ein bisschen drüber. Aber das war für mich, das hat sich durch meine Schulzeit, durch mein Leben sich gezogen, dass das für mich, ich habe für mich innerlich immer einen sehr, sehr hohen Leistungsdruck empfunden. Und dem immer gerecht zu werden, das war, und wenn das dann nicht funktioniert hat, das war für mich dann schon, das war für mich echt hart.
Aber machst du das deinen Eltern zum Vorwurf heute? Also dieses, dass du, du sprichst ja von diesem Leistungsdruck. Oder meinst du den allgemeinen der gesamten Gesellschaft? Also ich kann nur wieder vergleichen mit meiner Kindheit. Meine Mutter hat immer gesagt, ich will dein Zeugnis gar nicht sehen, weil mir ist es eigentlich wurscht, du gehst ja für dich in die Schule. Und ob ich jetzt Hausaufgaben gemacht habe oder nicht, das war irgendwie gar kein Druck. Ich habe mir den dann selber gemacht, weil ich wollte natürlich nicht sitzen bleiben. Ich hatte auch immer in Mathe eine 5 und dann auch ein bisschen fast so in, manchmal in Französisch oder in Physik. Und dann habe ich es halt gerade noch so geschafft. Aber zu Hause war der Druck bei mir gar nicht da. Und empfindest du das mehr so, dass deine Eltern den Druck gemacht haben? Oder war das einfach so der Zeitgeist?
Ich glaube, dass zwei Dinge. Also einen Vorwurf mache ich meinen Eltern überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so, weil ich der Meinung bin, dass jeder, auch Eltern, auch wenn es für das Kind nicht unbedingt passt, das Beste für ihre Kinder wollen und ihnen geben. Davon bin ich auch überzeugt, dass es meine Eltern bei mir auch wollten. Aber es spielte natürlich ganz stark der Beruf meines Vaters mit eine Rolle, dem sich viel, viel untergeordnet hat in unserem Leben. Mein Vater ist als Typ so ein Idealist gewesen. Der war nicht so ein typischer Politiker, sondern der wollte wirklich die Gesellschaft auch verändern und wollte auch wirklich, der hat auch viel so Parteien, Filz und so, das konnte denn, das war absolut nicht sein Ding. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, seinen Weg auch als Politiker, der war schon sehr straight und hatte so seine Vision. Und das hat uns natürlich als Familie auch irgendwo angreifbar gemacht in der Öffentlichkeit. Ne? Also da musste dann echt auch hinter den Kulissen alles stimmen. Und wenn das nicht so war, dann war das hat einfach nicht zusammengepasst. Ich glaube, das ist so ein bisschen Zusammenspiel der Zeitgeist von damals und natürlich auch die Erwartung, die meine Eltern auch an sich selber hatten. Also sie waren für sich selber auch sehr ehrgeizig und das, was du für dich erwartest, das gibst du natürlich auch irgendwo an deine Kinder weiter.
Vielleicht könnte man es positiver ausdrücken und es mit dem, die Erwartung mit dem Wort Anspruch ersetzen.
Genau, so kann
Weil
man sagen.
Es ist ja, ich glaube, es war eben ihr Anspruch an sich selbst, an die Kinder.
Genau, so war das.
Jetzt wolltest du ja nach dem Abitur unbedingt eine 2-jährige Ausbildung zur Hotelfachfrau machen. Hast diese auch im Schloss Hotel Heinsheim in der Nähe von Bad Rappenau erfolgreich absolviert. Dann schlugst du mit 21, 1990, überraschend einen ganz anderen Weg ein und hast in Münster mit einem Jurastudium begonnen. Lagst du so falsch mit deinem Traum, eines Tages im Hotelmanagement zu arbeiten? Oder woher kam denn diese Wandlung?
Ja, das ist, mein Leben ist schon, also ich habe viel gemacht in meinem Leben, ja, das stimmt. Ich habe nach dem Abitur die Hotelfachlehre gemacht, das wollte ich auch unbedingt. Also ich bin schon, also auch damals schon, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Das geht so durch mein Leben. Ich habe auch gerne Gäste und ich glaube, der Beruf Hotelfachfrau, wenn ich das durchgezogen hätte, hätte auch sehr gut für mich gepasst. Die Lehre war auch sehr hart, das muss ich echt sagen. Also das war früher, die Lehren, die waren ja noch ein bisschen anders.
Meine Schwester hat es auch gemacht, ja? Ich weiß es.
War das bei der auch so? Also bei uns wurde dann morgens erstmal gecheckt, ob die Lehrlinge alle schön weiße Schürzen haben, alle schön gestriegelt und geschniegelt. Auch das war eine Zeit, die für mich hart war, wo ich unglaublich viel gelernt habe. Aber als es dann vorbei war, ich wollte ursprünglich in die Staaten und hatte damals auch einen Freund und der hatte schon das organisiert, dass ich dann ins Hyatt nach Orlando kann. Aber das war meinen Eltern zu früh. Also meine Mutter wollte das auf keinen Fall, dass ich in die Staaten gehe. Und ich weiß noch, ich habe dann nach der Lehre mit denen zusammengesessen beim Abendessen und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Und dann meinte meine Mutter, ja, studieren natürlich. Und ich so, ja, was soll ich denn studieren? Ich hatte so überhaupt keine Ahnung. Und dann sagte die zu mir, ja, Jura natürlich, Christina. Und der Nebensatz war noch cool, für alles andere war ja dein Abitur zu schlecht, weil damals gab es auf Jura noch kein Numerus Clausus.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Und da ich natürlich aus einer Juristenfamilie kam und lag das nahe und dann habe ich eben Jura gemacht und das war dann in Ordnung. Also ich glaube für meine Mutter, ich empfinde das auch so, für meine Mutter war das schon wichtig, dass ich auch ein Uni-Studium habe.
Aber würdest du sagen, du konntest in jungen Jahren nicht wirklich du selbst sein? Hast du dich immer wieder ein bisschen zu sehr vielleicht von deinen Eltern beeinflussen und leiten lassen?
Die Lehre habe ich ja damals durchgesetzt.
Ja, aber dann wurdest du wieder rückfällig.
Genau, ja, das stimmt, das kann man schon so sehen. Ja, meine Familie hat mich sehr geprägt. Meine Familie hat mir auch irgendwo Halt gegeben. Das war schon so, dass ich habe erst in späteren Jahren angefangen, auch mal meine Familie zu hinterfragen. Das habe ich als junges Mädchen tatsächlich nicht gemacht. Ich habe mich schon sehr stark auch an meiner Familie orientiert. Das ist so.
Also wie so Art
ich war die Älteste
Leitplanken, und, ja, in denen du dich genau. sozusagen bewegen konntest.
Genau. Mhm. Also meine Eltern waren... Also ich habe sie auch immer als sehr dominant empfunden. Also das war so, wir hatten gewisse Regeln, das hatte zu funktionieren. Und das wurde dann auch nicht hinterfragt und das wurde gemacht.
Mhm. Im ersten Staatsexamen bist du schließlich durchgefallen und hast es auch nicht nochmal probiert, sondern deine Mutter in ihrem Modeladen unterstützt, die diesen gerade in Heidelberg eröffnet hatte. War dein Scheitern für deine Eltern... Ja, ich sag jetzt mal das Wort eine Tragödie? Oder wie hat es dich geprägt, vielleicht sogar bis heute? Also ich stelle mir jetzt nur gerade vor, was du so über sie erzählt hast. Das muss ja dann also ganz fürchterlich für sie gewesen sein, oder? Dass du da durchgefallen bist.
Ich weiß das gar nicht, Tanja, ob das für sie so furchtbar war oder ob das... Für mich war es furchtbar. War das damals ein richtiges, heftiges Versagen. Und da habe ich auch viele Jahre, es ist mir ganz, ganz schwer gefallen, darüber zu sprechen. Ich konnte darüber eigentlich gar nicht sprechen. Ich habe darüber auch meine Stimme verloren gehabt. Und ich habe das ja, da sprechen wir vielleicht nachher drüber, über mein Buch, da habe ich das ja dann offen auch beschrieben, wie das war. In unserer Gesellschaft... Damals, oder es ist auch heute noch so, wir sprechen nicht über Scheitern. Und über die Jahre habe ich auch gelernt, meiner Rolle in Anführungsstrichen gerecht zu werden. Und da hat es damals nicht reingepasst. Was ganz interessant war, ich habe dieses Studium durchgezogen, obwohl ich am ersten Tag in der Uni stand, in die Vorlesung reingegangen bin und gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe ohne zu hinterfragen, dieses Studium durchgezogen. Ich war auch nicht immer, auch da ist es so, ich war nicht immer schlecht. Ich konnte auch gut sein. Aber ich habe dieses kontinuierliche Durchziehen der Leistung. Und das lag vielleicht auch daran, weil ich das auch für mich so vielleicht in meinem Unterbewusstsein immer hinterfragt habe, was machst du hier eigentlich? Und ich habe immer, wenn man mich gefragt hat, was machst du eigentlich nachher mit deinem Jurastudium, ich wusste immer, ich werde nie Rechtsanwältin. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, mach das Studium, damit du das Uni-Studium wenigstens hast. Ja. Und das ist so. Aber du, ich möchte es nicht missen. Ich habe es gemacht. Ich habe viel mitgenommen, trotz alledem. Aber ich bin heute auch froh, obwohl es für mich wahrscheinlich besser gewesen wäre, ich hätte es nochmal gemacht. Das ist auch der einzige Vorwurf, den ich meinen Eltern mache, dass sie damals sich nicht hinter mich gestellt haben, gesagt haben, Christina, du kommst erst nach Heidelberg, wenn du dein Examen nochmal gemacht hast. Aber das fiel natürlich auch so ein bisschen zusammen. Ich war ja kurz vor einer Hochzeit, die 6 Wochen vorher in die Binsen ging. Ich habe ja damals bin mit einer Sondergenehmigung ins Examen. Ich hätte das Examen auch locker nochmal machen können, weil es ja der Freischuss war. Also da waren verschiedene Faktoren, die einfach zusammengefügt sind. Aber rückblickend ist auch das gut, weil ich bin alles, nur keine Juristin.
Und die Ehe, die du da beschreibst, diese Fast-Ehe, die ging ja auch in die Binsen, das war dein Wortlaut, weil du es platzen liest. Und deine Eltern haben, glaube ich, auch ein bisschen mit dazu beigetragen. Was war denn da passiert? Warum hast du denn diesen besagten Mann doch nicht heiraten wollen?
Ja, warum wollte ich den nicht heiraten? Ja, das war, also mein Leben war schon sehr auch nach außen ausgerichtet. Das war, der kam aus einer unbekannten Unternehmerfamilie. Der hat mir kurz vorher einen netten Ehevertrag vorgelegt, wo meine Familie den eben auch hat checken lassen. Und ja, ich möchte da jetzt gar nicht so in die Einzelheiten eingehen. Auf jeden Fall ging das dann in die Brüche. Auch deshalb, weil der einfach, ich hätte sozusagen meinen Lebensmittelpunkt in der Familie gehabt. Ich hätte keinerlei, das wollte er auch. Er wollte, dass ich als Frau und als Mutter da bin, aber keine eigene Karriere und keinen eigenen Beruf verfolgt. Jetzt muss man das natürlich sehen, wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt auch fast 25, 30 Jahre her. Ich glaube, die Frauenrolle auch vor. Wir Frauen sind eigentlich in den letzten 10 Jahren sehr emanzipiert, dass es eigentlich wichtig ist, dass du einen eigenen Beruf hast, dass du eine eigene Karriere hast, dass du finanziell auf eigenen Beinen stehst. Und das war schon so, dass das in dieser Familie nicht für mich vorgesehen war und der Ehevertrag auch entsprechend aufgesetzt war. Und das hat nicht funktioniert. Und dann ging das eben auseinander.
Aber interessant finde ich dabei, dass du ja eigentlich bis dato so angepasster eigentlich durchs Leben gelaufen bist. Also im Sinne von, es passte das Jurastudium und du wolltest so ein bisschen die ordentliche, brave sein. Und da hast du doch den Mut gehabt, auch 6 Wochen vor der Hochzeit sowas platzen zu lassen. Ja. Das hat ja fast schon was Revolte.
Da hatte ich tatsächlich meinen Vater im Backup, der wirklich gesagt hat, Christina, wenn das nicht funktioniert, das machen wir nicht.
Also da hattest du Hilfe.
Da hatte ich wirklich meinen Vater im Backup und das rechne ich ihm auch hoch an, der gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Also das kannst du vergessen. Mhm. Und da hatte ich schon das Backup auf meiner Familie. Und
jetzt hast du ja 1998 auf einer Tagung eines Unternehmerverbandes, wo du sehr engagiert warst, deinen heutigen Ehemann kennengelernt. War das denn für euch beide Liebe auf den ersten Blick? Und waren endlich auch deine Eltern glücklich mit deiner Wahl? Du warst ja schon fast 30, also eigentlich erwachsen. Und dein Mann, ein gelernter Maschinenbauingenieur und heute erfolgreicher Manager, war ja auch keine schlechte Partie.
Ja, das war für uns tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Das war ganz witzig. Wir haben uns sogar am ersten Abend, muss ich immer noch drüber lachen, uns drüber unterhalten, wie unsere Ehepartner zu sein haben. Und wir haben auch gut in das jeweilige Bild gepasst. Hat noch ein bisschen gedauert, bis wir dann zusammen waren. Aber das war tatsächlich so. Nein, meine Eltern waren absolut nicht begeistert, weil der war kurz, der war 3 Monate, wir haben uns kennengelernt 3 Monate, bevor er zu INSEAD gegangen ist, nach Frankreich.
Nach Fontainebleau? Mhm.
Genau, kein Mensch kannte INSEAD, also meine Eltern kannten es nicht und haben so gedacht, was, jetzt macht der, ist der Maschinenbauingenieur bei Siemens und jetzt will der nochmal zur Uni, was ist das? Nee.
Ist eine sehr bekannte Wirtschaftsschule.
Ja, das wusste aber meiner Familie damals niemand, das ist tatsächlich so. Und Ja, es war auch absehbar, aber das war schon absehbar, wenn du auf so einer Uni nochmal dein MBA machst und das ist ja eine der weltweit bekanntesten Unis, dann wirst du ein internationales Leben anstreben. Das ist einfach so und das war auch sein Ziel und das fand meine Mutter nicht gut.
Also die wollte dich in ihrer Nähe wissen.
Ja, sie wollte schon, sie wollte mich in ihrer Nähe wissen. Und da muss man ja auch wissen, wir haben ja zusammen dieses Kleidergeschäft aufgebaut, was ja mit sehr hochwertigen Designern war. Und weiß nicht, kennst du Etro?
Ja, natürlich.
Wir waren eine der ersten, die Etro nach Deutschland auch gebracht haben. Und
in Heidelberg.
Nee, damals sogar nach Deutschland mit Eikos.
Nee, ich meine jetzt, aber in Heidelberg war das Geschäft.
In Heidelberg, genau. Also wir waren schon sehr hochwertig. Und ja, es war absehbar, wenn ich mit diesem Mann zusammen bin, werde ich wohl auch aus Heidelberg weggehen. Und das wollte meine Mutter absolut überhaupt nicht.
Okay, also aber die hat denn ja sicherlich erst mal kennengelernt oder war das auch schon schwierig?
Ja, das war damals tatsächlich schwierig. Das war tatsächlich, ich war ja dann 2 Jahre wieder in Heidelberg. Wir haben 2 Jahre das Geschäft gemacht und dann war es tatsächlich so, dass sie, wenn er vorne in den Laden reinkam, dann ging sie hinten raus.
Gott! Also die wollte den gar nicht kennenlernen.
Nee, die wollte den tatsächlich damals nicht kennenlernen. Ja. Du, ist ja auch menschlich und ist ja auch alles in Ordnung und Mütter sind halt manchmal so. Das war für mich hart. Also das war für mich nicht easy und das habe ich aber dann durchgesetzt.
Wollte ich gerade sagen.
Und mein Mann war da auch sehr, der hat da schon auch gekämpft und hinter mir gestanden. Er hat nur dann zu mir gesagt, Christina, wenn das was mit uns werden soll, dann musst du raus aus dem Geschäft, dann musst du dich auf eigene Beine stellen. Und das war für mich schon ein Schritt, weil ich war dann 29 und war zum ersten Mal, mein Gott, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das für meine Kinder auch gar nicht vorstellen. Aber ich war 29 und dann habe ich mich beworben auf verschiedene Stellen. Ich wollte dann in der Modebranche bleiben und habe dann auch sehr schnell tolle Angebote gekriegt. Und habe mich dann aber entschieden, zu P&C nach Düsseldorf zu gehen. Und war für die dann Abteilungsleiterin Damen Exquisit und Coordinates in Wiesbaden in deiner Heimatstadt und habe parallel die Geschäftsführerausbildung gemacht und war damit dann plötzlich raus aus meiner Familie, die mir auch trotz der Boundaries oder der Leitplanken, die sie mir gegeben hat, auch Halt gegeben hat. Und das war für mich ein Riesenschritt.
Mhm. Aber gut, da muss dein Mann eben erstmal um die Ecke kommen, damit das möglich war in dir. Und 2000 seid ihr dann, sein Mann sozusagen aus Frankreich wieder zurückgekommen und 2000 seid ihr dann in Düsseldorf zusammengezogen. Er hatte dann dort einen Job in einer Unternehmensberatung und du hast beim Modelabel, beim bekannten Modelabel Esprit gearbeitet als Area Managerin. Im gleichen Jahr habt ihr auch geheiratet und bekam 2002 eure Tochter Katharina, die heute an der WHU in Vallenda internationales Management studiert. Und 3 Jahre später, 2003, machte dein Mann dann wieder einen weiteren Karrieresprung und ihr zogt in die Schweiz. Dort bekamt ihr 2005 euren Sohn Lukas, der heute in Austin, Texas, Computer Science studiert. Bis 2016, also 13 Jahre lang, hast du dich in der Schweiz in erster Linie um die Kinder, um die Familie gekümmert, hast dich also ganz dem gewidmet, was übrigens dieser andere Mann ja so gerne von dir gehabt hätte, ja, den du dann im Regen stehen hast genau lassen. Und ihr seid dann also, wie gesagt, auch dort mehrmals umgezogen innerhalb der Schweiz und dein Mann war immer beruflich viel unterwegs. Würdest du rückblickend sagen, das waren immer ganz leichte, ganz unbeschwerte Jahre?
Nee, das war nicht immer leicht und unbeschwert. Vor allen Dingen, weil ich bei P&C und bei Esprit dann gemerkt habe, ich war gut in meinem Job, weil ich ehrgeizig war. Und ich habe meinen Job geliebt. Und ich habe ja Vertrieb gemacht, dann auch bei Esprit. Ist übrigens ganz interessant, wie ich zu Esprit gekommen bin. Ich habe mich das erste Mal bei Esprit beworben, als ich aus dem Laden raus wollte bei meiner Mutter. Und da haben die mich nicht genommen, weil die gesagt haben, ja, sie haben uns noch zu wenig Erfahrung. Und dann habe ich mir immer gedacht, das ist so eine coole Firma, da will ich unbedingt hin. Und dann habe ich ein Jahr später einfach den Personalchef angerufen und habe gesagt, Sie erinnern sich sicherlich an mich, oder? Natürlich hatte der keine Ahnung mehr, weil der hat ja tausende von Bewerbungsgesprächen. Ich so, doch, doch. Sie haben zu mir damals gesagt, ich hätte zu wenig Erfahrung. Ich habe jetzt die Erfahrung. Ich war jetzt bei P&C und jetzt möchte ich bei Ihnen anfangen. Und das fand er so cool, dass der mich dann tatsächlich sofort zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen hat. Und dann habe ich, obwohl sie für den Job schon jemand anderen vorgesehen hatten, habe ich den Job dann bekommen und bin dann innerhalb kürzester Zeit habe ich dann gewechselt zu Esprit. Und das war eine coole Zeit. Also es war so richtig mein Job mit den ganzen Händlern und so. Das war mein Ding. Ich habe dann auch sehr schnell, ich weiß nicht, zwei-, dreifache Umsatzverantwortung bekommen, indem ich von bei den Accessoires angefangen habe und dann für die Hauptkollektion zuständig war. Und das war eine richtig coole Zeit. Und es war cool, aber es war auch anstrengend, weil du natürlich auch deinen Umsatz bringen musst und so und auch an den Umsatzzahlen gemessen wirst. Und ich war dann gar nicht so undankbar, als ich in die Elternzeit gegangen bin und wir dann in die Schweiz gegangen sind. Aber es ist natürlich, wenn du von Düsseldorf in die Schweiz an die Grenze zu Vorarlberg ziehst, das ist schon ein Kulturschock. Obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin, keine Frage. Also ich kenne das eigentlich. Aber es war schon für mich irgendwo ein Kulturschock. Und die Frauen in der Schweiz, zumindest in der Ostschweiz, sind schon sehr traditionell. Also das ist einfach so. Und für mich gab's auch damals schon gewisse Grenzen. Also als wir in die Schweiz gezogen sind, sind wir natürlich wegen des Jobs meines Mannes dahin gezogen. Das heißt, ich habe ihn quasi begleitet und dann stand so in meinem Ausländerausweis, den ja jeder kriegt, der in die Schweiz kommt, jeder Ausländer stand drin, Aufenthaltsgenehmigung, Zwecksverbleib beim Ehegatten. Und das fand ich schon hart. Und dann auch, wenn du dann so Bankkonten eröffnet hast, das war dann auch so, dass es, das Konto konnte er öffnen, weil er halt der Hauptverdiener war. Ich war ja zu der Zeit Hausfrau und Mutter, hatte also kein Einkommen. Und dann war das so, in der Schweiz ist es so, dass dann der Mann das Konto hat und du kriegst dann eine Scheckkarte, da steht dann drauf dein Name, also in dem Fall Christina Mathesius, Konto Christian Mathesius. Und das war so eine Sache, die ging für mich gar nicht. Und da war ich aber dann schon so, dass ich dann zur Bank gegangen bin und gesagt habe, entweder ihr ändert es oder ich ziehe das Konto runter. Das geht nicht.
Also jedes Geschäft konnte sozusagen schwarz auf weiß immer sehen.
Genau.
Du hast eigentlich keinen Job.
Genau. Und da habe ich gesagt, das funktioniert so nicht, weil das haben wir schon. Also wir haben wirklich bei uns, in unserer Ehe war schon die Abmachung so halbe halbe. Also ich habe genau den gleichen Zugriff auf Konten und was weiß ich wie er. Und das hat wirklich dann widersprochen und wir haben das dann, die haben es dann auch geändert. Also das ist überhaupt keine Frage. Aber das waren so Kämpfe, die ich dann ausgestanden habe. Und da wurde mir dann so bewusst auch, wie wichtig das ist, dass du als Frau finanziell unabhängig bist.
Aber finanziell unabhängig bedeutet doch immer, es sei denn, du bist reich geboren, dass du arbeiten müsstest und deine Kinder vielleicht jemand anderen überlassen musst oder zumindest, so wie ich das mit meinen Kindern ja oft machen musste, dass du halt nicht diese Mutter bist, die sich immer um die Kinder kümmern kann.
Das stimmt, das ist so. Und das war auch für mich immer der innerliche Kampf. Ich wollte meinen Kindern das geben. Ich habe meine Kinder auch tatsächlich anders erzogen, als ich erzogen wurde. Ich war auch eine sehr, sehr präsente Mutter. Aber das hat mich trotzdem innerlich fast zerrissen.
Also ging es dir in dieser 13-jährigen Zeit deines Hausfrauen- und Mutterdaseins gar nicht so gut? Warst du glücklich?
Nee, null.
Aber du gerade sagst, du benutzt ja das Wort, dass du zerrissen dich fühltest.
Ja, ich war sehr zerrissen. Nee, ich war nicht glücklich, weil ich ja auch ein ehrgeiziger Typ bin. Ich bin ja ein ehrgeiziger Mensch. Und das ist so, in Deutschland war das damals schon so, also ich hatte auch viele Freundinnen, die wirklich Zahnärztin, was weiß ich, was die alles gemacht haben, Beraterinnen und so. Ich habe mich auch immer in diesen Kreisen bewegt. Das war für mich nicht einfach und ich habe immer versucht, mich zu rechtfertigen. Und rückblickend eigentlich schade, weil ich finde es ganz gut, wie ich es gemacht habe. Aber damals konnte ich das nicht erkennen. Aber was ich dann gemacht habe, ich war natürlich, du, wenn du halt so nur in Wittnau sitzt und dann deine Kinder versorgst und deinen Haushalt machst und so, das ist natürlich auch, also für mich war das halt vom Kopf her auch ein bisschen beschränkt. Also mein Radius war halt so beschränkt. Also das ist irgendwie, das fand ich so schwierig. Ich habe dann in St. Gallen ein Aufbaustudium gemacht im Marketing und Vertriebsmanagement. Das war dann so eine Phase, wo ich dann dieses Aufbaustudium gemacht habe. Da war ich dann draußen, habe dann was anderes gemacht. Dann habe ich ja auch mir einen Job gesucht, wo ich dann Marketing und Vertrieb unterrichtet habe an den Wirtschaftsschulen in im Kanton St. Gallen. Also ich habe mir schon meine Wege gesucht, dass ich dann noch was anderes gemacht habe. Und ich habe auch gemerkt, wie unglaublich gut mir das tut. Also ich habe auch diese Bestätigung von außen gebraucht, mal was anderes. Und als Mutter und Hausfrau kriegst du keine Bestätigung. Das ist normal. Das wird einfach so.
Vielleicht von den Kindern.
Ja.
Ist auch wertvoll.
Ja, heute schon. Heute schon, wenn sie klein sind.
Ja, nein, ja, ich meine, aber ja, in den glücklichen Augen der Kinder ja, kriegt man ja, könnte man zumindest ja, Bestätigung
das stimmt,
empfinden.
Das ist so, das ist so, aber es war für mich nicht einfach, um das so auf den Punkt zu bringen.
Aber das heißt, du hast innerhalb dieser 13 Jahre sehr wohl dann eben auch etwas anderes gemacht, aber nicht nur. Also du warst sozusagen zwischen Kindern und Arbeit und also du hast dann schon auch ein bisschen wieder eigenes Geld verdient.
Ja, die Hauptpriorität war bei mir immer meine Kinder. Also wenn es für meine Kinder schwierig wurde, dann habe ich alles gestoppt. Sozusagen habe mich dann auf meine Kinder fokussiert. Das konntest du zum Beispiel ganz stark sehen. Wir sind ja dann nach Basel gezogen, weil mein Mann einen neuen Job angetreten hat. Und da hatten die ja dann so Probleme mit der Schule. Also das war nicht leicht damals. Die konnten sich in Basel-Land nicht gut in die Schule einfügen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, jetzt wiederholt sich meine Kindheit. Und da wurde ich echt so Löwenmutter. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, die bleiben da nicht auf der Schule, die nehme ich runter, die gehen nach Deutschland auf die Schule. Und dann habe ich die jeden Tag nach Deutschland gefahren und das waren teilweise am Tag 4 Stunden Autofahrt, weil der eine musste geholt werden, der andere musste hingebracht werden und dann haben die dann später auch ihren Sport drüben gemacht. Und das war für mich so eine Phase, wo ich dann wirklich mich wieder voll auf die Kinder konzentriert habe und Prio waren da wirklich meine Kinder. Und ich wollte einfach, aus meiner eigenen Erfahrung war für mich immer für meine Kinder wichtig, dass die glücklich sind, dass sie in der Schule glücklich und zufrieden sind. Und da habe ich immer, das war für mich Prio 1 und da habe ich immer Wege gesucht und die für sie dann auch möglich gemacht.
Aber warum seid ihr dann nicht einfach nach Deutschland gegangen und habt und dein Mann ist gependelt?
Ja, das lag daran, weil mein Mann sehr gerne Schweizer werden wollte. Und wenn du Schweizer werden möchtest, dann musst du 12 Jahre im Land leben und 5 Jahre am gleichen Standort. Und die Uhr tickte und das war eben innerhalb dieser 5 Jahre. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich dir rüber nach Deutschland auf die Schule.
Also du hast wieder tapfer gekämpft. Und was war denn dann nach diesen 13 Jahren entscheidend, was war der entscheidende Auslöser für deine innerliche Wandlung? Weil du hast ja auch in deinem Buch beschrieben, dass da irgendwie plötzlich dieses irgendetwas passierte, ich glaube 2016, gell, oder so war das, oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, oder welches Jahr. Also einfach so dieses, wo du spürtest, es muss sich was verändern, aber was war der Auslöser?
Ja, habe ich in meinem Buch Meilenweit Leben schön beschrieben. Ja, das ist so. Ich rückblickend sage halt, ich habe so eine typische Frauenrolle eingenommen, wie 80% der Frauen in Deutschland einfach leben. Das ist so. Wir sehen 20% sehen wir in der Öffentlichkeit, aber 80% haben so ein richtig normales Leben und also wo du halt Familie und vielleicht arbeitest du noch mal Teilzeit, aber so dieses ganz ganz normale Leben. Und ich war da mal wieder in Salem. Und bin, ja, das war wie so ein Knall. Ich bin meiner ersten Liebe gegenüber gestanden. Das habe ich ja meilenweit Leben auch beschrieben. Deswegen kann ich da ja auch offen drüber sprechen. Und da hat es für mich so einen Knall gegeben. Und das war für mich so.
Also ein Schultreffen wieder.
Genau, es war ein Schultreffen, Alumni-Treffen. Wir standen uns plötzlich nach 30 Jahren gegenüber. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe so für mich gemerkt, ich bin so von meinen Gefühlen abgeschnitten. Ich habe einfach nur noch funktioniert, weil ich fand das irgendwie alles nicht toll. Das war mir alles zu eng, mein Leben, zu geregelt, zu unaufgeregt. Es war einfach wirklich langweilig, in Anführungsstrichen. Und dann stand ich dem gegenüber und habe gedacht, Christina, es ist ein Schritt in ein anderes Leben. Du musst den nur gehen. Und dann habe ich halt gewisse Sachen durchgesetzt, zum Beispiel, dass ich dann endlich meine Coach- und Trainerausbildung gemacht habe, die ich schon so ewig machen wollte. Wo aber in dem Fall, ja, wenn du dich wirklich dann wirklich wieder auf deinen Beruf konzentrieren willst, dann brauchst du auch ein Backup. Das heißt, wenn du Kinder hast, ich konnte ja die Kinder nicht stehen lassen und sagen, so, jetzt bin ich weg. Das heißt, ich musste meinen Mann mit ins Boot holen. Und das war der gar nicht gewöhnt, weil wir hatten eine sehr, sehr traditionelle Ehe und er hat eben seine Karriere gemacht, die ich auch wirklich mit unterstützt und gepusht habe, weil ich habe das Potenzial gesehen. Ich fand es cool, dass er das macht und ich wollte auch, dass er es macht, so auch wie ich auch bei den Kindern immer wollte, dass sie die optimalsten Möglichkeiten haben, um ihr Leben zu leben. Interessanterweise habe ich das für mich selber aber nicht in Anspruch genommen. Und in dem Moment wurde mir halt bewusst, Christina, du musst es für dich auch in Anspruch nehmen. Und wenn du es nicht machst, es wird dir keiner machen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und diese Ausbildung habe ich mir damals in München ausgesucht. Das war weit weg von Basel. Also ich musste dann tageweise dahin. Und dann mussten mein Mann und ich uns plötzlich absprechen. Und er musste in seinem Job, der auch schon damals international war, der musste dann an den Wochenenden plötzlich dann auch mal für die Kinder da sein und das Backup machen. Und da hatten wir dann doch auch spannende Situation, also um es zusammenzufassen, meine Kinder mussten auch sehr schnell selbstständig werden.
Aber ich verstehe nicht ganz, du hattest doch diese Affäre mit dieser ersten Liebe oder, also der Mann machte das alle, dein Mann machte das alles mit, oder?
Naja, ich hatte keine Affäre mit dem. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe nächtelang mit WhatsApp-Nachrichten zugetackert. Also wir haben uns ausgetauscht. Er war nicht glücklich in seiner Ehe, ich war nicht glücklich. Also es hat gerade gematcht.
Also platonische Affäre.
Es hat gematcht und wir haben uns ausgetauscht, sagen wir es mal so. Das wusste mein Mann, das hat er mitgekriegt. Und aber das fand ich auch ganz interessant. Mein Mann, der war sehr cool. Der ist ein cooler Typ. Der hat dann zu mir gesagt, Christina, ich habe ihm das auch gesagt. Also ich war so an einem Punkt, wo ich auch gesagt hätte, ich gehe. Und dann hat er zu mir gesagt, Christina, ich finde es cool, wie es bei uns läuft. Also das ist das, was ich wollte für meine Kinder und für meine Familie, weil ich auch so aufgewachsen bin. Also er wollte eine traditionelle Familie. Aber ich habe nicht berücksichtigt, dass du damit nicht glücklich bist. Und ich möchte aber, dass wir zusammenbleiben und ich tue alles dafür, dass du auch glücklich bist. Und dann hat er sich da auch bereit erklärt und gesagt, okay, Christina, wenn du das machen willst, dann mach jetzt die Coaching-Ausbildung und geh den Weg. Und dann hat er das auch entsprechend unterstützt. Ich meine, das war natürlich ein Weg. Das hört sich jetzt so kurz und.
Naja.
Aber das ist natürlich ein Weg und Mindset ändern. Es hat auch viele Jahre gedauert, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Also wir sind durch heftige Zeiten durchgegangen. Aber dieser Moment.
Dieser Wendepunkt.
Dieser Moment. Mhm.
Normalerweise ist ja ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, schon verletzt und fühlt sich vielleicht auch ein bisschen gedemütigt, wenn er plötzlich spürt, dass der Partner in einem anderen Menschen einen Seelenverwandten findet oder einen Menschen, mit dem man viel sich austauscht, seine Gefühle öffnet, aber eben nicht mit dir. Das konnte er aber auch gut vertragen oder ertragen.
Also mein Mann ist ein sensibler Mensch. Ich glaube, das war für ihn nicht einfach. Das war für ihn absolut nicht einfach, aber er hat wirklich gekämpft. Er hat wirklich um unsere Ehe gekämpft und das rechne ich ihm auch hoch an. Also andere wären da vielleicht anders, aber er hat sich für unsere Familie auch eingesetzt, und das ist ihm wichtig. Und das ist zum Beispiel auch so, was mir später so bewusst geworden ist, da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, als ich so krank geworden bin. Es ist der Mensch, auf den ich mich echt verlassen kann, der wirklich da ist, wenn ich ihn brauche. Und das hat er mir halt auch gezeigt. Und das ist auch das, was uns heute zusammenhält. Mhm. Und das hast du nicht so oft im Leben, dass dir das begegnet. Mhm. Aber was ich ganz spannend fand, wir haben gemeinsame Werte. Mhm. Und das hat uns dann letztendlich auch getragen. Und es trägt dich auch unter Umständen durch solche Krisen, die in jeder Ehe sind. Ich meine, wir sind jetzt dieses Jahr 24 Jahre verheiratet.
Sehr schön. Dieses Gefühl, dass man jemandem so alles anvertraut, das erinnert mich so gerade dran, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr ganz intensiv Tagebuch schreibe, weil mir das so gut tat, irgendwie sich so zu erleichtern. Ja, also für mich war das immer, wenn ich den Stift so in die Hand nahm und meine Sorgen da reinschrieb, dass es mich so befreite. Ich habe aber allerdings aufgehört, Tagebuch zu schreiben, als ich 2002 meinem Mann begegnet bin, mit dem ich bis heute sehr glücklich bin. Seitdem gibt es keinen Eintrag in meinen Tagebüchern mehr und habe gar kein Bedürfnis. Ich schreibe ihm lieber tolle Liebesbriefe. Und dann ist mir auch aufgefallen, während ich diese Liebesbriefe ihm immer schreibe, seit 21 Jahren, dass manchmal ist er ja auf irgendwelchen Expeditionen unterwegs und dann schreibe ich ihm manchmal, weil ich kann es ja nicht schicken und dann hat er vielleicht irgendwo E-Mail empfangen, aber das ist natürlich selten. Und dann schreibe ich das mit dem Computer und dann schreibe ich ganz anders. Also nicht nur, ich formuliere auch ganz anders, ich fühle auch ganz anders. Also dieses Handschriftliche hat so eine wahnsinnige Magie. Wie geht es dir? Bist du auch eine Tagebuchschreiberin gewesen oder war das gar nicht notwendig mit den WhatsAppen?
Das ist zum Beispiel ganz interessant. Ja, ich habe Tagebuch geschrieben, viele Jahre, auch als Kind schon. Ich habe irgendwann aufgehört, Tagebuch zu schreiben. Und ich bin der Meinung, ich war in einer schweren Depression. Und ich habe auch nicht mehr über Gefühle nachgedacht. Ich war völlig von meinen Gefühlen abgehängt. Und als ich dem wieder begegnet bin im Internat meiner ersten Liebe, da sind meine Gefühle irgendwo wieder zurückgekommen. Und das hat sich erstmal dadurch, kam das zutage, indem ich WhatsApp-Nachrichten geschrieben habe. Fand er natürlich nicht toll, kannst dir vorstellen. Also, Männer wollen alles, nur nicht die Probleme von anderen Frauen, verstehe ich auch. Ich verstehe das auch dieses, ich habe mir das auch später nochmal psychologisch angeguckt, warum ist das passiert, wie ist das? Das ist so typisch, dass wenn du zum Beispiel deine erste Liebe wieder triffst, dass du so an deine Gefühle wiederkommen kannst. Das hast du ganz oft und das macht was mit dir und das war bei mir auch so. Ich habe dann später tatsächlich auch wieder Tagebuch geschrieben, aber ich musste wirklich lernen, meine Handschrift wieder lernen. Und Handschrift ist so ein wichtiger Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Das vergessen wir heute total. Wir haben früher graphologische Gutachten gemacht, um Leute einzustellen. Und heute ist es, die Handschrift geht total verloren. Also ich merke das auch bei meinen Kindern, indem ich denen immer wieder sage, schreib doch mit der Hand, weil das ist wichtig. Wir schreiben ja gar nicht mehr mit der Hand, wir tippen ja nur noch. Und dieses Tagebuchschreiben, ich bin ja dann so krank geworden. Ich habe die Zeit im Tagebuch dann festgehalten und meine Gefühle und ich habe wieder angefangen zu fühlen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gefühlt und habe das auch zugelassen zu fühlen. Denn die ganzen Jahre davor, so empfinde ich das für mich, habe ich meine Gefühle immer zurückgedrängt und habe versucht, meinen Ansprüchen und die Ansprüche, die ich meine, die so die Gesellschaft und was mein Umfeld an mich hatte, denen gerecht zu werden, dass ich mich nie gefragt habe, was willst eigentlich du, Christina? Was willst du wirklich? Wofür brennst du? Sondern ich habe immer versucht, mich in eine Rolle reinzupressen. Mhm. Und das hat mich letztendlich dann auch total krank gemacht. Mhm.
Ja, in diesem besagten Jahr 2017, also dem Jahr deiner Wandlung, gab es noch eine weitere entscheidende Wandlung in deinem Leben, nämlich einen Tag vor eurem Familienurlaub auf einer Yacht vor Sardinien. Hast du noch eine Routine-Vorsorgeuntersuchung machen lassen, also eine Mammographie, und plötzlich bekamst du dort nach der Untersuchung die Diagnose Brustkrebs. Die haben dann auch sofort so eine Standesbiopsie gemacht, also noch gleich danach. Kannst du dich heute noch an das Gefühl und die Gedanken in diesem Augenblick erinnern? Und fühltest du dich eventuell ganz hilflos, dem allem ausgeliefert?
Also als ich damals zu dieser Routineuntersuchung gegangen bin, haben sie nur gesagt, es sieht schlecht aus. Sie haben noch nicht das Wort Krebs ausgesprochen. Sie haben nur gesprochen von Tumor. Der kann ja gut oder bösartig sein. Aber ich wusste sofort, das ist Krebs. Die mussten gar nichts sagen, auch so wie sie sich verhalten haben. Du musst dir das vorstellen, ich habe vorher mich mit der Assistenzärztin ganz locker unterhalten und dann sagt sie beim Ultraschall plötzlich, oh Moment, das sieht nicht gut aus. Warten Sie mal, ich hole mal eben einen Chefarzt. Und dann kam der Chefarzt rein und sagte, nö, das sieht gar nicht gut aus, wir machen eine Standesbiopsie. Und ich so, und jetzt? Ich fahre morgen in Urlaub, ich wollte in Urlaub fahren, ist das okay? Und er so, ja, Sie können ruhig in Urlaub fahren, auch wenn es in den 2 Wochen passiert nichts, auch wenn es bösartig ist, so hat er es gesagt. Und dann haben die Standesbiopsie gemacht und plötzlich waren alle weg und ich stand da alleine. Und die Krankenschwester, die hat mich nur noch zur Tür begleitet und hat mich auch gar nicht mehr angeguckt. Aber irgendwie eine skurrile Situation, das werde ich nie vergessen.
Also jeder ist geflohen?
Genau, jeder ist geflohen, keiner hat mir was gesagt. Er hat nur gesagt, ich habe dann gesagt, ja, was ist denn jetzt, sagen Sie mir doch irgendwas. Und dann hat der Chef hat zu mir gesagt, ich sage jetzt gar nichts mehr. Alles Weitere besprechen Sie mit Ihrer Ärztin, Sie müssen jetzt abwarten, bis das Ergebnis da ist. Und es war Sommerzeit, es war Urlaub, dann sind die Leute auch nicht zu erreichen. Und dann bin ich raus und das werde ich nie vergessen. Ich bin aus dem Krankenhaus raus, war ein warmer, toller Sommertag. Und ich habe da draußen gestanden und habe gedacht, scheiße, Christina. Und wenn es jetzt Krebs ist, dann ist dein Leben vorbei unter Umständen. Oder es war gar nicht so. Ich habe eigentlich gedacht, und das muss ich wirklich, das Wort nehme ich nicht so oft, aber ich habe so richtig gesagt, so, scheiße, und ich habe noch gar nicht richtig gelebt. Das war für mich so dieses Gefühl, ich habe doch noch gar nicht richtig, konnte doch noch gar nicht der Welt zeigen, wer ich bin, und ich habe doch eigentlich noch gar nicht gelebt. Das war dieses Gefühl. Und dann bin ich nach Hause, habe meinen Mann angerufen und der war halt immer busy in Meetings und so. Und ich habe auch oft meinen Mann 2 Stunden vorher nach Hause bestellt, wenn wir Gäste hatten, damit er auch wirklich pünktlich war, weil das konnte halt auch oft vorkommen, dass er halt 2-3 Stunden später kam. Oder ich hatte auch mal, dass ich dann abends Gäste eingeladen habe und er kam halt 15:45 und ich habe halt die Gäste alleine bewirtet. Also diese Situation hatte ich halt auch zu Hause und so. Und da hat er aber dann wohl gemerkt, jetzt muss ich sofort nach Hause. Und dann war der innerhalb von 1/2 Stunde zu Hause und da habe ich gesagt, ja, ich nehme an, es ist Krebs. Und es ist ja so skurril, ne? Also wenn du gehst als gesunder Mensch weg und hast eine Routineuntersuchung, musst dich plötzlich mit sowas auseinandersetzen. Und dann war halt wirklich die Frage, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt in Urlaub oder fahren wir nicht in Urlaub? Und da ist auch so wieder, da hat sich auch wieder so richtig gezeigt, was für ein Mensch ich bin, weil ich habe dann gesagt, na klar, fahren wir in Urlaub. Was sollen wir jetzt hier zu 4 zu Hause hocken, die 3 Wochen, bis wir die Ärzte und das Ergebnis haben? Wir fahren in Urlaub und dann sind wenigstens alle abgelenkt und jetzt zu Hause rumzuhängen, das bringt's nicht. Und dann sind wir echt am nächsten Tag nach Sardinien gefahren.
Ja, und deine Kinder, die damals ja 12 und 15 waren, hast du es ihnen auch gleich erzählt?
Ja.
Oder ist die Wahrheit in solchen Situationen wichtig?
Also ich bin mit meinen Kindern immer sehr ehrlich gewesen, weil ich habe von meiner Familie häufig auch den Vorwurf gehört, so, du bist zu offen mit den Kindern, das gehört nicht für Kinder, das können die noch nicht verarbeiten. Aber ich habe immer die Einstellung gehabt, Kinder fühlen, was Eltern empfinden. Und meine Kinder haben immer alles mitbekommen und ich habe auch offen geredet. Ich habe zum Beispiel denen auch erzählt, dass ich das schrecklich finde, mein Leben als Hausfrau. Aber dass ich sie toll finde und dass ich das für sie, dass ich das, also dass das für mich, dass das zwei Dinge sind, Mutter sein und zu Hause sein. Also die haben auch meinen innerlichen Kampf mitbekommen und so. Und so war das auch bei der Krankheit, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt abwarten, aber es ist, wir fahren in Urlaub.
Also das heißt, die Kinder wussten auch an dem Tag Bescheid.
Ja, ja.
Und wie haben die reagiert?
Ich habe das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, weil wenn du sowas durchlebst, dann gehst du wie durch so einen Schleier. Aber wir haben auch in der Situation, als ich so krank war, gar nicht so viel über die Gefühle der Kinder geredet. Da war in dem Moment tatsächlich von meiner Seite dann tatsächlich keine Zeit. Ich musste mich erstmal um mich kümmern und musste mich aufbauen. Aber das Interessante war, wir haben natürlich später dann darüber geredet und das war schon sehr spannend zu erfahren, wie die Kinder das die Zeit für sich erlebt haben und auch wie sie die verarbeitet haben. Und das ist erst einige Jahre später zutage gekommen. Und das finde ich ganz spannend, denn so eine Situation, wenn eine Mutter schwer erkrankt oder wenn du einen Unfall hast oder einen Todesfall oder was weiß ich, das macht natürlich auch was mit den Kindern. Mhm. Und das hat die auch fürs Leben geprägt.
Jetzt bist du mit deiner Familie, wie gesagt, in den Urlaub gefahren. Das Ergebnis der Biopsie kommt ja immer, wie gesagt, erst ein paar Tage später. Das heißt, du hast auch eine Wartezeit gehabt. Also 4 Tage, 5 Tage, bis du zumindest telefonisch dieses Ergebnis bekommen hast. Hast du in diesen Tagen des Innehaltens auch an das mögliche Ende deines Lebens gedacht? Hattest du auch Angst?
Ja, ich habe tatsächlich insgesamt 8 Wochen gehabt, wo ich mich wirklich intensiv mit meinem Tod auseinandergesetzt habe. Das ist so, vor allen Dingen, als ich dann das Ergebnis bekommen habe, ja, es ist bösartig, es ist die aggressivste Form. Aber wir wissen noch nicht, wie die Überlebenschancen sind, weil dafür müssen wir erst die OP gemacht haben. Und die OP, ich weiß nicht, ob die 4 oder 6 Wochen später war, das hat gedauert, weil du musst dann erst dir die Klinik aussuchen, du musst einen Arzt finden, der das macht, du musst dann Gespräche führen, du musst Untersuchungen haben. Das hat alles 6 bis 8 Wochen gedauert. Und in den 8 Wochen habe ich mich wirklich tatsächlich intensiv auch mit meinem Tod auseinandergesetzt. Ja, und es ist wirklich ja, das ist eine Lebenserfahrung. Das war die heftigste, die ich bisher gemacht habe. Mhm. Und die Ärzte waren auch so. Die haben mir dann, das ist nicht so, dass die Ärzte zu mir gesagt haben, ja, es wird alles gut, sondern sie haben einfach gesagt, wir müssen erst die Ergebnisse abwarten. Wir können ihnen keine Hoffnung machen. Wir müssen erst wissen, wie aggressiv das ist und ob es gestreut hat. Und dafür müssen wir erst die OP gemacht haben. Mhm.
Jetzt hast du diese Operation bekommen, wie du sagst, war es die aggressivste Form. Ich glaube, G3 nennt man die. Mhm. Alle Ärzte rieten dir inständig und auch immer wieder zu einer Chemotherapie. Aber du hast dich dennoch ganz anders entschieden. Erzähl uns doch ein wenig von diesem ungewöhnlichen Weg der Heilung, den damals auch sehr wenige Menschen in deinem Umfeld nachvollziehen konnten und über den du den internationalen Bestseller Meilenweit Leben geschrieben hast. Was hat dich dazu bewogen, so gegensätzlich der Ratschläge zu entscheiden?
Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass es um mein Leben geht. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Und ich habe innerlich das Gefühl, ich habe mich natürlich sehr genau, ich habe das ja nicht blauäugig getroffen, die Entscheidung. Ich habe mich gegen die Chemotherapie entschieden. Ich habe gesagt, ich mache sie nicht. Obwohl ich 3 Tumorboards hatte, die mir schwer empfohlen haben, die zu machen. Einer davon war ein Onkel von mir, der ein internationaler Krebsforscher war. Und dem traue ich schon zu, dass er mir die richtige Entscheidung gibt. Und man hat auch so vorher gesagt, eigentlich ist er gegen Chemotherapie. Er macht das nicht, nur wenn es nötig ist. Und er hat aber zu mir gesagt, Christina, du hast 2 Kinder, du bist jung, du hast die aggressivste Form, du musst die Chemo machen. Der war auch etwas sauer, dass ich sie nicht gemacht habe. Aber ich habe innerlich für mich gespürt, es ist nicht der richtige Weg. Und dann habe ich halt mir mal ganz genau angeguckt, auch Biografien. welche Frauen, wenn die wieder erkranken, haben die dann nicht Chemo gemacht, ja oder nein? Viele von diesen Frauen haben vorher eine Chemo gemacht, haben es dann wieder gekriegt und haben es dann, mussten dann eben, und dann fing der Weg eben an. Und dann gibt es natürlich auch diese, der andere Weg. Das gibt ja zwei Amerikanerinnen, eine hat davon dieses Buch geschrieben, Krebs, sich beschäftigt, 9 Wege in ein krebsfreies Leben. Die ist weltweit rumgereist und hat Krebspatienten hoffnungslose Fälle besucht und hat niedergeschrieben, warum die gesund geworden sind. Und ich habe das Buch damals gelesen und habe, da wurde mir so bewusst, dass es auch ganz viel um Mindset geht bei dieser Krankheit. Ich bin nicht gegen die Schulmedizin, überhaupt nicht. Ich habe auch alles andere gemacht. Aber ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt die Chemo mache, dann wird mein Immunsystem total runtergefahren. Und ich hatte so viele Zeichen vor der Krebserkrankung, dass mein Körper nicht richtig funktioniert hat mehr. Das war, ich hatte in den Jahren davor wahnsinnige Migräneattacken, mit denen ich auch zu kämpfen hatte. Also wenn ich Stress hatte, dann habe ich wahnsinnige Migräneattacken gehabt. Ich habe mich aber nie, zum Beispiel als ich bei Esprit auch gearbeitet habe, wenn wir diese Orderphasen hatten, das ist Stress, wenn dann die ganzen Kunden kommen und du musst den Umsatz einfahren und so. Und ich habe an den Wochenenden, das waren damals noch 3 Wochen, habe ich an den Wochenenden immer wahnsinnige Migräneattacken gehabt. Habe mich total übergeben, war krank und Montag stand ich wieder auf der Matte und habe einfach funktioniert. Und das ist nur so ein Beispiel, also da gibt's viele. Und wenn du seinen Körper immer so auf Funktionieren und du musst konditioniert, das machst was mit deinem Körper. Und ich hatte ja dann kurz vorher, hatte ich auch so punktuellen Haarausfall, wo man auch sagt, Stress, die Ärzte wussten aber nicht, woher es kommt. Und dann kam die Krebsdiagnose. Und für mich war das irgendwo so vom innerlichen Zeichen. Also dein Körper spricht mit dir permanent, aber du reagierst nicht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich jetzt nicht reagiere und wenn ich jetzt nicht in mich gehe und mir überlege, wer bin ich, was will ich, wie will ich mein Leben leben, dann werde ich unter die Erde gehen. Und ich habe so wirklich das Gefühl gehabt, dass der Körper mir sagt, Christina, du lebst total entgegen deiner Persönlichkeit. Du versuchst dich immer in irgendeine Box reinzuquetschen. Du musst jetzt, wenn du leben willst, musst du dich da rausholen. Und ich hatte wirklich das Gefühl bei dieser Krebserkrankung, nur ich ganz alleine kann mich da rausholen. Ich weiß noch, wie mein Mann zu mir sagte, dann der wollte echt nett zu mir sein. Er hat zu mir gesagt, Christina, egal wie es ist, wir gehen den Weg gemeinsam. Und ich habe den angeguckt und habe zu ihm gesagt, nein, Christian, das ist meine Krankheit. Genau, er hat so gesagt, das ist unsere Krankheit irgendwie so. Und ich habe gesagt, nein, das ist meine Krankheit und diesen Weg muss ich alleine gehen. Und dann habe ich das meinen Ärzten so kommuniziert. Und da hatte ich eine coole Ärztin, die Chefärztin in Basel im Clara-Spital, die hat dann zu mir gesagt, okay, Frau Mathesius, ich gehe den Weg mit Ihnen. Sie sind ein Grenzfall, man kann es so oder so entscheiden, aber das Tumorboard hat sich dafür ausgesprochen. Aber wenn Sie sagen, das ist mein Weg, dann gehe ich den Weg mit Ihnen, aber dann müssen Sie laufen. Weil wir haben medizinische Studien, wer regelmäßig läuft, dessen Wiedererkrankungsrisiko ist ganz eklatant gesenkt. Ich weiß nicht, ob es 40% oder 60% sind. Da wird nie drüber gesprochen, aber die wissen das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann laufe ich. Und ich brauchte ein Ziel, weil ich ja so ehrgeizig bin. Und ich habe viele Ziele, die ich so für mein Leben gehabt. Ich habe entweder in der Vergangenheit vorher gelebt, wo ich mir dann immer überlegt habe, was ich alles falsch gemacht habe. Oder ich habe in der Zukunft gelebt, wenn die Kinder mal groß sind. Und jetzt plötzlich war es dann so ein Punkt, wo du halt nicht mehr so lange denken konntest, sondern du musstest im Jetzt denken. Und da habe ich dann für mich einfach gesagt, ich brauche ein Ziel. Ich brauche jetzt irgendein Ziel, weil sonst werde ich verrückt. Ich kann nicht einfach loslaufen, so ohne Plan. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte einen Halbmarathon laufen in Basel. 10 Monate, in 10 Monaten, da trainiere ich jetzt drauf. Und dann habe ich angefangen, Lauftraining zu machen. Bin jeden Tag gelaufen und bin auch während der Bestrahlungszeit, ich habe morgens die Kinder zur Schule gebracht, dann bin ich laufen gegangen, dann bin ich zur Bestrahlung, habe die Bestrahlung gemacht und dann bin ich laufen gegangen. Die ganzen 6 Wochen. Das Coole war, das war noch ein Side-Effekt, ich hatte fast keine Nebenwirkungen dadurch, weil ich den Körper auf einem entsprechenden Level halten konnte. Und ich habe wirklich in den Wochen, also ich wusste noch nicht mal nach der OP direkt, ob das jetzt wie ernst das ist, weil die Ergebnisse noch einschicken mussten und das hat ewig lang gedauert, die Auswertung. Also es waren wirklich so 8 Wochen, wo ich echt in der Luft geschwommen bin und ich habe wirklich gemerkt, ich muss für mich, jetzt geht's nur noch um mich und jetzt muss ich zusehen, dass ich für mich meinen Weg finde. Und das war das Laufen, also das auch so diese Wochen, als ich dann so angefangen habe zu laufen. Ich bin dann so durch die Jahreszeiten gelaufen, ne? Wenn du jeden Tag läufst und dann immer, finde ich so spannend, weil heute bin ich ja international unterwegs. Ich laufe ja überall, ob das in New York ist, in Hamburg oder was weiß ich. Aber damals bin ich immer den gleichen Weg gelaufen. Ich konnte keine Abbiegung. Ich musste immer den gleichen Weg laufen, habe dadurch die Jahreszeiten auch so intensiv wahrgenommen. Und ich glaube, was wir alle so vergessen in unserem Leben heute, was ja so wahnsinnig durch die sozialen Medien und wir sind ja immer online, was wir total vergessen ist, dass wir ein Teil von dieser Natur sind und ein Teil dieses großen Ganzen. Und ich habe mich wirklich so wieder so völlig als Teil der Natur gefühlt. Und daraus habe ich mich dann wieder meine Lebenskräfte mobilisieren können. Und für mich war das wie, dieses Laufen. Ich glaube, dieses Laufen in der Natur, das hat mich letztendlich geheilt. Die schulische Medizin ist Unterstützung und die OP war natürlich auch nötig, aber was für mich diese Krebserkrankung gemacht hat, ist dieses Heilen meiner Seele. Und ich glaube, das war, was mir die Krebserkrankung mitgeben wollte. Ich habe auch nie an den Krebs gedacht, sondern ich habe immer nur daran gedacht, an meine Seele. Der Krebs, ich habe auch nie gegen den Krebs gekämpft. Ich habe immer gesagt, okay, der ist jetzt da und der sorgt jetzt dafür, dass ich in Zukunft immer darauf achte, dass es mir auch gut geht und dass ich mich nicht immer in diese Box reinpressen lasse und dass ich auch nicht mehr in diesem engen Gebilde lebe. Und heute lebe ich ja völlig anders.
Also kann man eigentlich sagen, dass der Krebs auch etwas Gutes an sich hatte? Für dein Leben.
Der Krebs ist der Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin heute ein völlig anderer Mensch, als ich damals war. Das ist so.
Also musst du fast dem Schicksal oder so, bist dem Schicksal auch dankbar, dass es so gekommen ist. Weil du scheinst ja glücklicher zu sein.
Ich weiß nicht, dankbar und dieses ganze Zeug, aber es ist Teil von mir. Es gehört für mich dazu. Ich finde Dankbarkeit auch immer so ein großes Wort, genauso wie Verzeihen und so. Das sind für mich alles so. Ich bin, es ist ein Teil von mir. Es gehört zu meiner Geschichte dazu. Ich habe die Chance genutzt, die mir geboten wurde. Andere gehen ja dann in Opferhaltung. Ich habe halt gekämpft und habe gesagt, ich habe das ja auch immer gespürt. Ich habe genau hingeguckt. Ich habe sehr, sehr genau reflektiert. Also ich bin auch hart mit mir ins Gericht gegangen teilweise. Aber ich habe das Schicksal angenommen, sagen wir es so.
Hattest du denn sehr mit dem Unverständnis von deiner Familie, deinen Eltern, deinem Freundeskreis zu kämpfen? Und gab es in den letzten Jahren auch Momente, in denen du dachtest, du bist vielleicht doch auf dem falschen Weg?
Nein, das hatte ich tatsächlich nie das Gefühl. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf dem falschen Weg bin. Das nicht. Aber was ich natürlich sehr bewusst wahrgenommen habe, ist, wenn du dich so veränderst, wie ich mich verändert habe. Ich bin natürlich heute eine sehr, sehr selbstbewusste Frau. Ich weiß genau, was ich will. Ich treffe sehr schnell Entscheidungen. Ich bin schon anders. Bin auch sehr zielgerichtet und sage, okay, so und so und ja oder nein. Das macht was mit deinem Umfeld. Also ich habe viele Freunde verloren auch, das muss man einfach so sagen. Ich habe heute andere Freunde, weil du hast ja immer, ich sage immer, du bist in einem Energiefeld und in diesem Energiefeld hast du dann auch entsprechend die Menschen um dich rum und wenn du plötzlich in dieses Energiefeld nicht mehr reinpasst, dann macht das auch was mit deinem Umfeld. Und das waren für mich schon auch das waren für mich schon schwere Stunden auch. Aber ja, ich sage immer, es hat alles im Leben zwei Seiten. Und du kannst nicht immer nur die Schokolade nehmen. Du musst auch das, wie soll ich sagen, was ist das Gegenteil von Schokolade? Die Zitrone, genau, die Zitrone musst du halt auch nehmen, aber ich mag ja Zitrone, also von daher, das ist so. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe wirklich auch Freunde verloren. Ich habe auch, das habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben, ich habe heute auch zumindest im Moment keinen Kontakt zu meiner Mutter seit einigen Jahren, weil wir eben auch eine sehr komplizierte Beziehung haben. Ich finde es immer wichtig, dass man dem anderen keine Schuld gibt. Und dass man auch die andere Seite versteht. Also wenn, ich habe in meinem Buch meine Sichtweise beschrieben. Ich habe ja auch über dieses Verhältnis geschrieben, wenn man meine Mutter fragen würde, würde sie das ganz anders sehen. Das ist auch in Ordnung. Aber ich habe für mich einfach auch gelernt, dass es Zeit ist, für einen selber einzustehen und dass man auch seine Gefühle und sein und dass man sich selber auch irgendwo wichtig nehmen muss. Während mir ja tatsächlich beigebracht wurde und vielen Frauen in meiner Generation, ich bin jetzt Mitte 50, beigebracht wurde, nimm dich nicht so wichtig. Das habe ich immer wörtlich genommen. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, aber dann ging es nicht mehr. Und das ist zum Beispiel was für mich nicht leicht war. Also weil das hört sich vielleicht auch so locker an, aber es ist schon meine Mutter. Und auch wenn wir heute keinen Kontakt haben, trotzdem hänge ich irgendwo an ihr. Und ich glaube, sie glaubt, dass ich ihr schwere Vorwürfe mache, die nicht so sind. Aber ich finde, es geht nicht um Vorwürfe, sondern ich habe es einfach so empfunden und habe das für mich so wahrgenommen. Und das muss ich hören. Weil wenn ich das nicht höre und wenn ich da nicht drauf Rücksicht nehme, bin ich der Meinung, dann egal, ob das mit ihr oder mit irgendwelchen anderen Beziehungen oder was auch immer, wenn ich das nicht höre, dann macht das was mit mir und das möchte ich einfach nicht. Und mein Körper gibt mir halt ganz klare Zeichen und sagt, du musst in deiner Persönlichkeit leben. Und das ist so. Und ich passe im Moment zum Beispiel nicht in die Box meiner Kernfamilie rein. Das ist einfach so. Und das war für mich schon nicht leicht. Mhm. Aber den Weg musste ich gehen. Und das ist einfach die Karte, die eben dazugehört.
Also dieses auch Lernen, egoistisch zu sein. Also es wird ja oft so ein bisschen dann so, ach, du siehst nur dich selbst, du kümmerst dich nur um dich selbst. Aber eigentlich ist es ja auch gut, wenn man auch mal sich um sich kümmert und nicht nur um andere. Ja, es ist schon richtig, wie du sagst, dass man so ein bisschen die Erziehung, ja, diese vornehme Zurückhaltung, dieses bisschen demütige Sein, auch im Restaurant erinnere ich mich gerade, wenn man so ein bisschen lauter war mal als Kind, hieß es ja oft schnell mal so, psch, nicht so laut reden und so. Also so dieses, wir haben ja auch die Hecken, im Gegensatz in Amerika ist ja das Grundstück immer oft, also oft zumindest frei. Also dieses eigentlich sich so ein bisschen in seiner Persönlichkeit auch verstecken.
Das ist so Egoismus. Das Wort Egoismus ist in unserer Kultur sehr negativ behaftet. Es ist sehr negativ behaftet, muss man einfach sehen. Aber dieses um sich selbst kümmern, das ist einfach wichtig. Und was mir halt geholfen hat, zum Beispiel bei diesen Waldläufen, die ich damals gemacht habe, da habe ich natürlich auch wahnsinnig damit gekämpft. Du bist so egoistisch, du machst das und das und jenes und so. Und dann habe ich aber mich so gesehen, so weißt du, wenn du die Natur siehst im großen Ganzen, habe ich so bildlich das für mich abgebildet in eine Uhr. Und eine Uhr hat ja ganz viele, diese alten Uhren haben ja ganz viele so Zahnräder. Und ich habe mich halt irgendwann als so ein kleines Zahnrad empfunden. Und was macht eine Uhr, eine große Uhr, wenn ein kleines Zahnrad nicht funktioniert? Dann funktioniert die ganze Uhr nicht mehr. Und so habe ich mich halt auch gesehen. Ich habe schon die anderen auch gesehen, aber ich habe mich plötzlich als Zahnrad gesehen und habe gesagt, hey Leute, ich muss auch irgendwie funktionieren, sonst funktioniert das nicht. Und das war auch so in meiner Familie. Also ich habe mit meinem Mann auch, das war für den nicht leicht, auch diese Zeit, weil ich das dann wirklich für mich in Anspruch genommen habe und dann gesagt habe, so, und jetzt denke ich an mich. Und es war ja nicht nur, dass ich losgelaufen bin, sondern dass ich gesagt habe, und jetzt verwirkliche ich meine Träume und mein Leben. Und ich habe dann gesagt, ich möchte Speaking machen, ich möchte Coaching machen, ich möchte mein eigenes Business aufbauen, ich möchte dies und ich möchte das und ich möchte reisen. Und das habe ich dann durchgesetzt. Und das war für ihn nicht leicht, weil er hatte ja eigentlich eine Frau, die zu Hause das Backup gemanagt hat. Und jetzt hat die gesagt, ich bin da und da und dann von USA, so, ich bin jetzt in Europa 3 Wochen und so. Und das war für den schon echt auch eine Herausforderung.
Sie hatte plötzlich eine neue Frau.
Ja, hat er. Und das hat echt, also das hat wirklich, das war auch ein Weg von ein paar Jahren, bis wir uns wieder angeglichen haben.
Jetzt bist du ja, apropos Anpassung, 2018, nur ein Jahr nach deiner Krebserkrankung, in die USA gezogen, weil dein Mann von seinem Arbeitgeber in den Vorstand gerufen wurde. Jedoch sollte sein Tätigkeitsfeld nun in den USA sein. Du hast natürlich seinen Karrieresprung wieder erneut unterstützt. Und so seid ihr für 4 Jahre nach Nashville gezogen. War dies denn überhaupt machbar? Also so mitten in der Behandlungsphase? Oder war dieser Umzug in die USA rückblickend sogar förderlich für deine Heilung?
Also am Anfang hatte ich natürlich nicht so viel Lust dazu, weil jetzt schon wieder eine neue Änderung fand ich nicht so gut. Aber ich habe dann auch gesehen, ist für die Kinder gut und ist ja auch eine Chance. Und ich habe auch für mich gesehen, hey, das ist wahrscheinlich auch eine echt coole Chance, eine tolle Erfahrung, wenn du das erleben kannst. Wir machen das jetzt einfach mal. Und Amerika hat auch zu meiner Heilung beigetragen, das muss ich auch sagen, weil das ist so eine ganz andere Kultur, ist eine sehr offene Kultur. Die sind ja auch überhaupt nicht, die haben dieses Boxendenken überhaupt nicht wie wir. Also das ist, da gibt's ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses fast schon Schimpfwort oder dieser Schimpfsatz, you're a people pleaser. Kennst du das?
Ja, ja, natürlich.
Und bei uns heißt so, also ich hatte Freunde, die haben zu mir gesagt früher, du bist mir nicht angepasst genug oder so. Ja, das war so. Und die Amis, die wollen das nicht. Die wollen nicht, dass du angepasst bist. Die wollen ihre eigenen Köpfe. Es ist natürlich nicht ganz so, weil du hast zum Beispiel bei den Amerikanern, die alle Häuser sind zum Beispiel gleich, falls dir das mal aufgefallen ist, über ganz Amerika. Also es ist schon auch viel uniform. Und auch in den Schulen, die Teams und so, du musst da schon auch, aber trotzdem wollen sie doch diesen eigenen Kopf und dass du deine eigene Meinung hast. Und auch die erziehen Kinder ganz anders, als wir das tun. Und die Amerikaner sind selbstbewusster als wir. Und das ist meiner Meinung, liegt es daran, weil die einfach auch auf das Mindset des Einzelnen, das ist schon auch gefragt, wie fühlst du dich und fühlst du dich gut? Und das ist bei uns, in unserer Kultur ist das so nicht gefragt. Und von daher, dass die sind auch offener, die reden über alles. Also auch über zum Beispiel, als ich damals die Diagnose Brustkrebs bekommen habe, hat eine sehr enge Freundin zu mir gesagt, die Ärztin ist, Christina, du darfst da mit niemandem drüber reden, weil du bist dann stigmatisiert. Das ist nicht wie AIDS, aber es ist so ähnlich. Du darfst nicht drüber reden. Und es hat sich tatsächlich, dass wir über so Krebserkrankungen und solche Sachen, dass wir darüber reden, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren geändert. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es hat was mit Covid zu tun, weil dann plötzlich alle zu Hause waren. Aber davor war das noch anders. Man hat darüber nicht geredet. Und dann kam ich darüber nach Amerika und da haben die halt dort offen drüber geredet. Und auch diese Krebspatientinnen, wenn die das dann überstanden haben, haben die wie Heroes gefeiert. Hi, die hatten so eine Party, die hieß Hero on Heels. Da haben die dann wirklich diese Brustkrebspatientin wie Stars gefeiert. Das war mir dann wieder ein bisschen too much. Ja, das war so echt Amerika. Aber die haben mich zum Beispiel auch echt animiert, dass mein Buch veröffentlicht wurde, Meilenweit Leben, das liegt an meinen amerikanischen Freunden, weil es ist in unserer Kultur nicht so üblich, dass du darüber sprichst. Ich habe ja dieses Buch aus meinen Tagebüchern aus dieser Zeit geschrieben und ich habe ja sehr offen und ehrlich gesprochen. Und das macht man in unserer Kultur nicht. Und in Amerika ist es aber so. Man spricht darüber und dann sagt man sich, und was habe ich daraus gelernt? Und dann geht man seinen Weg weiter.
Ja, das ist, ich kann mich gut erinnern, als ich in New York Anfang der 80er Jahre studiert habe. Da hatte ich eine Schulkameradin, die Amerikanerin war. Und wir reden davon, dass wir jetzt 21 sind oder 20 vielleicht sogar nur. Und dann sagte die irgendwie mal zu mir, ja, ich gehe jetzt, heute Nachmittag habe ich keine Zeit, da gehe ich zum Therapeuten. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie ich völlig perplex war, weil für mich war das wie, die geht jetzt in die Irrenanstalt oder so. Ja, also Therapeut Anfang der 80er Jahre, das war ja so weit weg von unserer Kultur. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte immer, die Arme. Oje, was hat sie nur, ja? Aber man sprach das auch nicht an. Man traute sich gar nicht nachzufragen, was hat sie denn? Und wenn ich das rückblickend betrachte, dann ist das ja eigentlich etwas, dass sie vielleicht sich auch um sich gekümmert hat, weil sie vielleicht irgendeine kleine Sache hatte oder ein Problem oder vielleicht mit den Eltern oder mit dem Freund oder was auch immer oder mit sich und es einfach lösen wollte. Aber das kannten wir ja gar nicht bei uns. Also es kommt ja jetzt eigentlich erst so langsam, dass du mal zugeben kannst, dass du vielleicht eine Therapie gemacht hast.
Ja, das ist so. Und was aber auch bezeichnend ist für die Amerikaner, sie sind nicht in der Opferrolle. Das machen sie nicht. Du kannst darüber reden, du kannst ein Problem haben, aber nicht in die Opferrolle fallen, sondern aufstehen und weitermachen. Mhm. Und ich habe mich damals schwer getan in Amerika, auch das Buch dann. Die haben immer gesagt, Christina, du musst das Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann wollte ich es aber nicht veröffentlichen. Es ist so wichtig für deine Kultur, dass die Frauen das mitkriegen. Da gibt es so viele, das ist doch Teil eurer Kultur. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Ich habe das Buch stellvertretend für 80% von uns Frauen geschrieben. Und die Zuschriften, die ich bekommen habe von den Frauen, es waren ganz viele, teilweise auch unter Tränen, haben die mir dann auf einen Anruf auf Instagram so Sprachnachrichten geschickt. Das ist dann schon sehr berührend. Da sagen sie, du hast über mein Leben geschrieben. Aber wir sprechen da nicht drüber. Und ich finde es ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Wenn wir Frauen wirklich stark sein wollen, in der Wirtschaft, überall, dann müssen wir uns erstmal um unsere Themen innerlich kümmern. Und eine Kernaussage ist ja in meinem Buch, Emanzipation fängt am Küchentisch an. Und das war mit ein Grund, warum ich auch, für mich war das ein Punkt in meinem Buch, den Konflikt mit meiner Mutter zu beschreiben. Aber für viele Frauen war das tatsächlich ein Hauptthema, weil die gesagt haben, ja, das habe ich auch so. Oder ich habe auch über meine Ehe sehr offen geschrieben, dass die mich eingezwängt hat, dass ich mich eingesperrt gefühlt habe und wie ich mich da rausgeholt habe. Und damals, als ich das Buch geschrieben habe, das ist jetzt seit 2,5 Jahren auf dem Markt, da war ich natürlich noch nicht, wo ich heute bin. Und ich bin ja auch seitdem wieder einen Weg weitergegangen. Und das ist einfach... Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns innerlich stark und frei fühlen. Und es gibt, das hört sich lächerlich an, aber es gibt zum Beispiel auch Frauen, die noch nicht mal in der Lage sind, heute alleine in ein Restaurant zu gehen. Auch in unserer Kultur, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Meine Tochter kann sich es nicht vorstellen. Aber es gibt ganz viele Frauen. Und ich habe solche Frauen auch im Coaching sitzen. Ich habe auch Frauen kennengelernt, die noch nie ohne ihren Mann zum Beispiel geflogen sind. Amerikanische Frauen, Amerikanerinnen, die leben auch teilweise in ihren Boxen drin. Und das finde ich einfach für uns Frauen so wichtig. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
Ja, es wurde ja auch in Englisch übersetzt und es wurde ein Bestseller. Fühlst du dich dennoch trotz allem Zuspruch manchmal ein bisschen alleine auf dieser Welt?
Ich glaube, du wirst alleine geboren, du stirbst alleine und du gehst alleine durch Krisen und am Ende bist du doch alleine, in Anführungsstrichen. Aber alleine kannst du so und so interpretieren. Du kannst alleine interpretieren oder einsam interpretieren. Und ja, es gibt für mich auch heute Momente, wo ich mich einsam fühle. Ist einfach so. Ich glaube, es ist menschlich. Aber wenn du irgendwann verstanden hast, dass du selber dein bester Freund bist und du dich auch auf dich verlassen kannst, und ich weiß heute, dass ich mich auf mich verlassen kann, also dass ich auch durch große Krisen gehen kann, dann gibt dir das eine gewisse Sicherheit, die, wo du dann sagst, es ist okay, wenn ich auch zwischendurch alleine bin. Mhm. Und die wesentlichen Entscheidungen, glaube ich, die wirklich wesentlichen Entscheidungen, musst du sowieso alleine treffen.
Mhm. Seit 2022 seid ihr wieder hier zurück in die Schweiz gezogen, da dein Mann gekündigt hatte, um auch mal was ganz anderes zu machen. Ihr hattet ja schon vor eurem Umzug in die USA die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten. Und so lag es nahe, wieder auch hierhin zurückzukehren. Diesmal durftest du aber wählen, wo es hingeht. Und du hast dich für Zürich entschieden, wo wir jetzt sind. Dein Mann wurde beruflich im Bereich Private Equity fündig. Und wie es das Schicksal wollte, musste er dafür wieder zurück in die USA. Diesmal bist du aber nicht mitgegangen, sondern er pendelt seitdem hin und her. Wie sehr hat das wiederum auch eure Ehe nicht belastet, sondern vielleicht beeinflusst, dass du auch mal nicht mitgegangen bist? Also das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt, als jetzt zu arbeiten und selber Termine zu haben. Aber dieses, ich komme jetzt auch nicht mehr mit, obwohl ich dich noch liebe, ist ja für manche Männer auch sehr verunsichernd.
Ja, was bei uns echt cool war, wir haben einmal Rollen getauscht. Er hat ja dann seinen Job gekündigt, wir sind zurück nach Europa gegangen. Und dann hat er eine Phase gehabt, wo er 9 Monate lang sich einen neuen Job gesucht hat. Und ich habe halt in meinem Business Gas gegeben und ich war unterwegs. Ich war überall, nur wenig zu Hause. Und er hat mal gesehen, jetzt hatten wir ja auch keine Kinder mehr zu Hause. Und er hat gesehen, was das heißt. Ich habe dann zwischendurch angerufen, habe gesagt, ich habe Hunger, was gibt's heute Abend zu essen? Die Wäsche wurde nicht mehr gewaschen. Das war halt nicht mehr so sortiert, wie das früher immer war. Und er hat die andere Seite kennengelernt. Und ich glaube, das war für uns auch wichtig, auch teilweise dieses 24-7 zusammen zu sein. Er hat einfach gemerkt, hey, was hat ihr eigentlich die ganzen Jahre gemacht? Und er hat am eigenen Leib gespürt, was das heißt, wenn du zurückbleibst. Und das hat schon, glaube ich, auch was mit ihm gemacht. Also wir führen heute eine echt andere Beziehung. Für unsere Beziehung war das übrigens super gut, dass wir die Rollen mal getauscht haben. Und dann war es nicht mehr selbstverständlich, dass ich mit rübergehe. Und er hat dann gesagt, ich stell's dir frei. Wenn du willst, dann kommst du mit rüber. Und ansonsten müssen wir halt einen anderen Weg finden. Mhm.
Heute hast du dich beruflich sehr erfolgreich im Premium-Coaching etabliert und dabei auf die Zielgruppe Female Midlife spezialisiert, also Frauen mittleren Alters, ich nehme an ab 40 oder 45. Ein solches Online-Coaching dauert mindestens 6 Monate und beinhaltet 21 Sitzungen. Und dafür hast du speziell ein ganz eigenes Coaching-Programm entwickelt. Bei welcher genauen Entwicklung hilfst du deinen Kundinnen? Also bei was genau hilfst du?
Also ich habe Frauen, die in einer Umbruchsphase zu mir kommen. Also zum Beispiel, wenn die in einer Trennung sind oder wenn die auch wie ich eine schwere Krankheit durchgemacht haben, sich wieder neu aufstellen müssen. Zum Beispiel auch bei so einer Krebserkrankung ist es ja so, wenn du das dann überstanden hast, dann bist du ja irgendwann wieder gesund, in Anführungsstrichen. Und das ist für viele Frauen gar nicht so leicht, weil die dann plötzlich wieder so völlig auf sich alleine gestellt sind. Und dann komme ich zum Beispiel ins Spiel als Coach und begleite die auf dem Weg. Und so ist es auch, wenn du dich trennst von deinem Partner. Viele sind in langjährigen Ehen Und die Kinder oder die Kinder gehen aus dem Haus und das ist so ein richtiger Lebensumbruch. Wir denken immer, die Kinder gehen aus dem Haus, ist ja easy, kann ich mein Leben lieber wieder leben. Aber für viele Frauen ist es tatsächlich so, dass die dann auch in ein Loch fallen. Mhm. Und gerade auch in meiner Generation ist es ja noch so mit Mitte 50, dass viele Frauen jahrelang wirklich auch das Backup für ihre Männer waren und die Familie gemanagt haben und keinen Job hatten. Und die stehen dann plötzlich da und fallen ein tiefes Loch. Und da komme ich dann halt ins Spiel und bin deren Sparringspartner. Mhm. Und dann eruieren wir halt, was können wir. Manche gehen in den Job zurück. Aber viele sind auch so gut situiert, dass die eigentlich gar nicht in den Job, die müssen es nicht wegen finanziellen Dingen machen. Und für die kommen dann eben andere Sachen ins Spiel. Also es ist ja nicht nur immer Arbeiten. Und ich sage auch immer, die Jahre, die du deiner Familie gegeben hast, das war ja auch Arbeit. Und das muss man auch anerkennen. Also viele sind auch viel umgezogen. Ich habe so Expat-Frauen und so, die dann sehr, sehr international umgezogen sind auch. Und die dann für die einen Sinn und eine Aufgabe zu finden, das ist dann für mich der Job. Oder die andere Sorte ist die Frauen, die so auf Krawall gebürstet sind und sagen so, und jetzt habe ich so lange mich so zurückgenommen und die haben dann richtige Wut im Bauch und jetzt mache ich mein eigenes Leben und ich trenne mich von meinem Mann und du hilfst mir jetzt, die da rauskommen. Und dann sage ich, habe ich schon ein paar Mal gehabt, und dann sage ich, okay, können wir machen. Aber die Entscheidung, ob wir uns trennen, das machen wir nicht jetzt, sondern das setzen wir in die Zukunft. Der Tag wird kommen, an dem du dich entscheidest. Aber jetzt gehen wir erstmal den Weg dahin. Und wenn die dann so das Selbstbewusstsein wieder aufgebaut haben und sich so für sich ihre eigenen Sinn und Aufgabe gefunden haben, dann relativiert sich auch wieder die Beziehung. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen, weil die haben dann auch teilweise wirklich coole Beziehungen danach.
Also du hilfst ihnen bei ihrer persönlichen Wandlung.
Genau, genau. Ich sage immer, ich bin so eine Art Sportcoach. Ich bin kein Therapeut, aber ich bin ein Sportcoach. Weil Therapeuten, die sind ja auch ganz viel in der Vergangenheit und so. Und wir gucken aber wir gucken uns das alles an. Wir sind auch in der Gegenwart und dann planen wir die Zukunft und gehen die Schritt für Schritt.
Du machst es ja online, aber ich nehme an, irgendwo lernst du die Kundin oder wie nennt man das, Patientin,
Klientin.
Ich weiß, Klientin, auch mal kennen, oder?
Ja,
also persönlich kennen.
Ich treffe die immer einmal persönlich, mindestens. Für mich ist es gar nicht so wichtig. Ich kann auch Online-Coaching machen. Also ich kann diese Beziehung auch online aufbauen, aber ich merke, dass es für die Klientin ganz wichtig ist, dass sie mich einmal persönlich sehen. Mhm.
Jetzt gilt man ja, wie du vorhin sagtest, nach einer bestimmten Anzahl von Jahren, ich glaube 5 Jahre ist es, als geheilt, wenn man eben keine nachweislichen Krebszellen mehr in sich hat. Bei dir sind es ja inzwischen schon 6 Jahre, in denen du, sagt man das, krebsbefreit bist, oder ich weiß nicht, wie man das in der Fachausdruck...
Sind es nicht schon 7? Nee, sind 7. Nur 6.
Na gut, okay. Vielleicht habe ich auch falsch gerechnet.
Alles gut. Nee, sind 6.
Also... um es auf den Nenner zu bringen, du giltst als geheilt. Wie geht es dir heute? Denkst du dennoch manchmal an die Krankheit und an die Möglichkeit, dass sie erneut auftauchen könnte?
Ja, ich gelte als geheilt, das ist so. Aber du weißt natürlich nie, was die Zukunft bringt. Und klar könnte ich wieder Krebs kriegen, weil ich hatte ja die aggressivste Form. Aber ich kann genauso einen Unfall haben. Ich kann genauso, was weiß ich, irgendeine andere Krankheit kriegen. Mir geht's gut. Ich für mich habe das Gefühl, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Deswegen habe ich auch, also ich bin eigentlich entspannt, wenn ich in die Untersuchung gehe. Das war zum Beispiel letztes Jahr, war es ganz interessant.
Also man geht trotzdem immer noch wieder zur Untersuchung?
Ja, ja, ich muss jedes Jahr einmal Check-up machen. Mhm. Aber das machst du ja als gesunder Mensch eigentlich auch. Ab einem gewissen Alter. Und letztes Jahr hatte ich so eine Situation, da hat eine Ärztin Ultraschall gemacht und die hat dann gesagt, oh, ich habe auf der anderen Seite eine Unregelmäßigkeit festgestellt. Und da bist du dann schon so ein bisschen alarmiert, ne? Und dann bin ich aber nach Hause gegangen und hat gesagt, sie müssen morgen nochmal wiederkommen, wir müssen nochmal ein Check-up machen mit der Chefärztin. Und da könntest du ja jetzt total in Panik ausbrechen. Und da fand ich aber meine Reaktion irgendwo ganz interessant. Ich war dann schon, ganz cool war ich nicht, aber ich habe für mich so innerlich gesagt, ich habe alle meine Hausaufgaben gemacht. das kann jetzt nicht sein, das glaube ich jetzt nicht. Und war relativ ruhig. Und dann am nächsten Tag haben sie auch gesagt, das ist alles in Ordnung. Die hat es einfach falsch gelesen und falsch interpretiert, weil die haben natürlich die linke Brust dann auch geliftet. Und da hast du dann auch Operationsnarben. Und das hatte sie nicht berücksichtigt. Und aber das war so für mich so der Ernstfall nochmal geprobt. Weißt du, so wie reagiere ich da? Und ich muss sagen, ich bin wirklich so, dass ich sage, ich habe für mich meine Hausaufgaben gemacht und von daher alles gut. Und was kommt, du weißt es nicht. Aber ich lebe sehr, sehr viel mehr im Jetzt als früher.
Haben sich durch deine Krankheit auch deine Träume für die Zukunft verändert?
Also mein Leben ist ja nie so planbar. Ne? Das liegt auch so ein bisschen an dem Job meines Mannes, der so international unterwegs ist. Also von daher ist es, ich lasse heute das Leben mehr auf mich zukommen. Ja, das ist schon so. Also ich lebe wesentlich mehr im Jetzt und plane im Jetzt. Und was die Zukunft bringt, das ist spannend. Also ich freue mich drauf, aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, früher, so ganz früher, bevor ich krank war, habe ich immer gesagt, ich möchte mein Leben planen, am liebsten bis ins Grab, damit ich keine Überraschungen habe. Aber das ist natürlich nicht möglich. Übrigens, diese Krisen, die wir gerade haben, die sind mir beruflich tierisch zum Vorteil gekommen, weil die Menschen lernen in Deutschland gerade, dass ihr Leben nicht mehr so planbar ist. Und viele bringt es in richtige Krisen, weil das Leben immer so schön in Deutschland planbar war. Aber in anderen Kulturen, zum Beispiel in Amerika, ist das nicht möglich, weil die auch nicht diese sozialen Absicherungen haben. Dann haben die auch teilweise Naturkatastrophen, wo dann die Häuser abbrennen oder was weiß ich, oder irgendwelche Hurricanes oder so. Und dann ist
oder Hire and Fire.
Genau. Und die kennen dieses Sicherheitsgefühl gar nicht, wie wir das in Deutschland haben. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die wesentlich besser damit zurechtkommen. Und das, dieses habe ich natürlich auch, diese Erfahrung. Und das ist für mich als Coach ein großer Vorteil.
Aber trotzdem nochmal die Träume. Also Träume, kann man die abschalten? Weil Träume ist ja nicht Erwartung an das, was zukünftig kommt, sondern Träume ist ja, sind ja Sehnsüchte, ja, ich weiß gar nicht, Traum kann man gar nicht übersetzen. Hast du noch Träume? Erlaubst du dir Träume?
Ja, das erlaube ich mir schon, aber ich glaube heute, dass ich heute meinen Traum lebe. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Als ich damals in Basel durch den Wald gelaufen bin, habe ich mir mein Leben so vorgestellt, wie ich es heute lebe. Und habe das auch so, also würde ich sagen, fast 1:1 umgesetzt. Und ich lebe heute meinen Traum, so würde ich das sagen, ja.
Ja, liebe Christina, ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch, welches sicherlich nicht nur mir Mut macht, diesen doch so großen Herausforderungen des Lebens, also welche auch immer sie bereit für uns halten, mit einer positiven Einstellung zu begegnen. Ich wünsche dir ganz viel Glück auf deinem weiteren Weg und freue mich, dass wir uns begegnet sind.
Ja, ich freue mich auch total, dass wir uns begegnet sind. Vielen Dank, Tanja, für die Einladung in deinen tollen Podcast.